Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich weiß gar nicht, nenne ich es Special oder Spezial? Special ist immer so denglisch, finde ich, und Spezial klingt so nach Rentner irgendwie, der das nicht vernünftig aussprechen kann. Spezial. M-Pox, willst du hier beim Technik-Spezial dabei sein?
Auf jeden Fall. Vielleicht nennst du es tatsächlich nicht Technik-Spezial, weil ich weiß nicht, wie gut Technik ankommt, ehrlich gesagt.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja,
soll ich M-Pox-Spezial nennen sonst?
Nenn's Sex-Spezial. Vielleicht
klingt's
dann besser.
Meinst du, es funktioniert, die alte Masche? Ja,
natürlich. Ohne Witz. Wenn du Sex-Spezial machst, dann klingt das auf jeden Fall besser. Wir haben jetzt angefangen, im Podcast auch so reißerische Titel zu nehmen. Und das funktioniert tatsächlich. Ne? Also so Sachen wie, der aktuelle Podcast heißt Ocarina of Time geht so. Also ein Spiel, was jeder super geil findet, dann irgendwie so zu denunzieren und so weiter. Und schon, zack, hast du so einen Spike in den Klicks. Es ist so berechenbar. Das funktioniert sehr gut.
Sex, also was schrieben? Witcher 3 ist scheiße.
Ja, genau.
Lass es die Podcast-Ausgabe Witcher 3 ist scheiße nennen.
Ja, ich weiß nicht, ob das so sehr zieht. Also Sex-Spezial wird auf jeden Fall funktionieren.
Sex-Spezial. Das nimmt uns nur keiner ab, ne? Das ist das Problem, ja, ne?
Klickt aber trotzdem die Leute, obwohl die einen das nicht abnehmen.
Ja, so, ich schreibe auf meine schlaue Liste hier. Herrenspielzimmer, Sex. S für Spezial. Was ist jetzt genannt? Sex-Special?
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, das muss irgendwie so gewollt und nicht gekonnt, irgendwie mit irgendwas, was jeden interessiert. Sexgeschichten.
Ja, von intime zwei Beichte.
Alten Männern.
Ja. Ja, da haben ja eigentlich Böhmi und Olli Schulz schon echt mit ihrem Boomer-Cringe eigentlich so den perfekten Namen gefunden, ne? Obwohl, ich wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich bin nur minimal jünger als Olli Schulz. Von daher, ich zähle schon als Boomer, glaube ich, weißt du?
Ich höre ja wirklich jede Folge von Fest und Flauschig und auch von Boomer-Cringe. Und da hat er ja in der aktuellen Folge Boomer Cringe ja beschrieben, dass die Leute so gesagt haben, dass er im Instagram so super alt aussieht, ne? Und das fand ich tatsächlich auch. Also das heißt, Olli Schulz, wenn du den da in seinen Insta-Stories, der ist ja momentan auf so einem Abtei und so weiter, boah, der ist wirklich alt geworden. So von der Optik total grau, so ein bisschen eingefallen oder so.
Aber der sieht auch immer aus, das war früher schon so, der sieht immer aus wie ein Penner. Der macht halt auch nicht viel aus sich, ne? Das muss man einfach sagen.
Aber es ist halt auf jeden Fall in meiner Top 10 von Prominenten, mit denen ich mal gerne irgendwie einen Abend oder so verbringen würde.
Olli Schulz?
Ja, definitiv.
Ja, bin ich hundertprozentig dabei.
Weil so, weiß nicht, du merkst halt bei dem, dass da wirklich kaum bis nichts irgendwie unauthentisch oder gespielt ist. Der ist einfach, wie er ist. Der hat seine Ecken und Kanten und Ansichten und so weiter. Und ich finde das immer ganz cool, wie er die raushaut und dann, wie er sich spontan aufregt oder auch so ein paar Ansichten und so weiter.
Ja, ich liebe den auch. Also ich komme jetzt komischerweise nicht mehr zum Podcast hören. Weißt du, als ich in Hamburg gearbeitet habe, war das geil. Da habe ich immer auf der U-Bahn-Fahrt gehört. Irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob das so ein Tick ist, aber wenn ich Auto fahre, kann ich nicht gut Podcast hören. Das hat nichts mit sich konzentrieren zu tun. Wenn ich Auto höre, will ich immer Radio hören und auch die Nachrichten und so. Aus irgendeinem Grund mache ich das nicht. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich auf jeden Fall mittlerweile. Ja? Also auch im Auto nur Podcasts. Wenn ich, weiß nicht, 5-6 Stunden unterwegs bin, dann baller ich wirklich jeden Podcast durch.
Ja, so das würde ich halt auch vielleicht machen. Aber ich fahre ja immer so eine Dreiviertelstunde zur Arbeit.
Vielleicht lohnt es sich dann nicht. Du kriegst dann nicht mal. Heute zum Beispiel war ich auch im Auto unterwegs lange, hab nach Podcasts gesucht, hab Stevenio Talks natürlich gehört und so weiter.
Welche Folge? Die von heute?
Ja, genau. Hm. Ja, das heißt, da bin ich auch gut informiert und konnte bei einem Thema mega gut relaten, und zwar zu deinem Vorhaben, quasi in die Vergangenheit zurückzugehen.
Das finde ich lustig.
Weil ich das tatsächlich letztes Jahr gemacht habe. Genauso wie du es jetzt vorhast, ja. Und zwar war William hier, das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich auch den Podcast mache.
Kenn ich.
Und wir haben uns in Dortmund beim Alex getroffen und haben da einfach einen Kaffee getrunken und so. Und dann waren wir noch so unterwegs, er hatte noch Zeit, hatte noch einen Termin in Dortmund. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich bin hier in der Nähe, bin ich aufgewachsen. Na, lass mal zur Rheinischen Straße laufen, war ungefähr so 20 Minuten. Ne? Und dann, bin in so einer Wohnsiedlung aufgewachsen, wo es so einen unglaublich riesengroßen Innenhof gab, also der sich wirklich auf mehrere Quadratmeter erschlossen hat. Das war wirklich groß. Also war so ein Sozialbau. Mein Papa ja Gastarbeiter und so weiter. Wir hatten dann einen Schein dafür, durften da hinziehen. Und es war das Eldorado für Kinder. Und ich habe es wirklich lange nicht gesehen, wirklich 15, 20 Jahre, und war dann wieder da und konnte dieses ganze Areal dann zusammen mit William, dem konnte ich das dann alles erzählen, war quasi in der Situation mein Pape, und es hat wirklich so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich konnte dir zu jedem Stein eine Geschichte erzählen, der da
steht. Ja, geht mir halt genauso, war. Ne? Die Frage ist halt nur, irgendwie, also für sich selber ist das, glaube ich, super, ja. Aber die Frage ist, und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das die Leute interessiert, weißt du? Das ist so für persönlich unheimlich wichtig, so, aber ob sowas als Videoformat funktioniert. Ich glaube einfach, dass meine Community das nicht so interessiert irgendwie, wo ich zur Schule gegangen bin, wie meine Schule aussah und wo ich früher Fußball gespielt habe, so, weißt du, oder wo ich gewohnt habe.
Tatsächlich auf die Stories an, die du dazu hast, ne, weil ich hatte tatsächlich auch, wo ich so selber gemerkt habe, du kennst das selber, wenn man so ein bisschen was im Internet macht, denkt man halt auch sehr viel in Content, ja, also das heißt, sobald du irgendwas erlebst und so weiter, sagst du, boah, das wäre jetzt eigentlich ein cooler Content, obwohl ich mich persönlich ja sowieso gar nicht irgendwie inhaltlich in Videos oder irgendwelchen anderen, vielleicht im Podcast, ja, aber nicht in Videos darstelle, denke ich trotzdem so in diesen Content-Ding, und da waren schon so ein paar Stories dabei, wo ich mir gedacht habe, hey, das hätte jetzt auch tatsächlich in einem Podcast gut funktioniert oder in einem Videoformat, von daher ist das, glaube ich, sehr individuell, ob es dann irgendwas Gutes zu erzählen gibt. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Sache, dauert nicht lange, eine Minute. Wir sind da langgelaufen und haben da einen Begrenzungsstein, der immer noch da war. Ja, der immer noch da ist. Eigentlich ist es total die traurige Geschichte, so einen Begrenzungsstein gesehen. Und auf diesem Begrenzungsstein, wenn irgendwelche Bauarbeiten stattfinden, ist ein Kreuz drauf. Ja, so. Und ich hatte damals einen Hamster, der hieß Flinky. Und Flinky ist gestorben.
Ja. Oh nein. Ja gut, irgendwann stirbt jeder Hamster, ne?
Flinky ist gestorben. So, und ich war halt, hab Rotz und Wasser geheult und war halt scheiße, weil Flinky tot und so weiter. Was machst du jetzt? Und mein Papa hat gesagt, ja, ich kümmere mich drum und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja, keine Ahnung was, was der jetzt damit macht. Ich wusste noch nicht so genau, was mit Tieren passiert. Die kommen dann in den Himmel, keine Ahnung was. So, und er hat mir halt gesagt, dass er Flinky begraben hat, und das ist der Grabstein von Flinky. So ein Begrenzungsstein mit einem Kreuz drauf. Und ich bin da halt dann regelmäßig hingepilgert und habe halt um Flinky getrauert.
Ja. Oh, okay. Ja, schöne Geschichte.
Dann, ja, aber bis ich dann irgendwann über Umwege rausgefunden habe, dass es einfach nur ein Baustellungsbegrenzungsstein ist.
Und dass Flinky nicht und seitdem Flinky hast du deinen Vater.
Ja, genau. Und dann, Flinky ist wahrscheinlich in irgendeiner Biotonne gelandet. Ich weiß es bis heute nicht, aber das sind halt so Stories, die dir dann wieder in den Kopf kommen. Oder irgendeine Tischtennisplatte oder irgendein Klettergerüst. Und
ja, das hat, glaube ich, jeder, oder? Das hat jeder. Ja. Also, keine Ahnung, ne, so, dass du, wenn du nach Hause kommst, wirklich zu jedem Millimeter irgendwas erzählen kannst. Das ist, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das für die Leute interessant ist. Und ja. Aber keine Ahnung, ich habe schon eher, also bei mir ist echt so, ich hab's ja im Podcast erzählt, du hast ihn ja gehört, dass ich oft irgendwie so im Halbschlaf oder wenn ich über irgendwie, keine Ahnung, so die Gedanken streifen lasse, dass ich dann an so Sachen denke, wie zum Beispiel irgendwie mein Haus, in dem ich groß geworden bin, und dann so in Gedanken durch dieses Haus laufe und irgendwie genau weiß, wo was stand und solche Sachen.
Ich träume komischerweise sehr oft zu aktuellen Themen, die mich jetzt gerade als 38-Jähriger interessieren oder die mich gerade beschäftigen, aber ich bin dabei nicht in der Wohnung, wo ich hier schon seit knapp 10 Jahren wohne, sondern in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Also das heißt, aktuelle Themen, die passieren, aber die finden dann in der Wohnung statt, wo ich aufgewachsen bin. Das ist auch so kurios. Und ich weiß wirklich noch jeden Fleck und jede Tapete, und da war Kork und da war das und so weiter. Ich glaube, das brennt sich dann schon so ein, oder auch.
Ist psychologisch auch spannend, ne? Also du bist nicht der Erste, der mir sowas erzählt. Woran liegt das, dass wir so an so, Dinge kann man gar nicht sagen, aber an so eine Umgebung irgendwie uns
ich glaube, das
festhalten.
Ist einfach extrem. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Fußball denke, verknüpfe ich das sofort, wie ich mit meinem Vater, der ja großer Fußballfan war und gerade bei der Weltmeisterschaft ist der halt komplett ausgerastet. Das ist für mich innerlich, wohl im Unterbewusstsein, so extrem mit Fußball verknüpft, dass wenn irgendein Fußballereignis ansteht, dass dann mal so Traumfetzen und so weiter wieder an diesem Fernseher stattfinden und die Farbe von dem Jogginganzug von meinem Vater und so weiter, ich habe das alles im Kopf. Ne? Also das ist ganz, ganz komisch, dass dann so Flashbacks irgendwie dazukommen. Aber ich finde das cool. Also jedes Mal freue ich mich, wenn da irgendwie solche Gedanken in den Köpfen sind. Und auch so eine Reise in die Vergangenheit würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ob du eine Kamera mitnimmst oder einfach nur eine GoPro oder so und in so einem vielleicht so einem Vlog-Format, so ein Selfie-Ding einfach einen Arm ausstrecken und eine Kamera laufen lassen, wenn dir irgendeine coole Story einfällt, wäre ja auch eine Idee. Ne? Aber ich denke, mach das auf jeden Fall, ist super interessant. Mir hat es richtig Spaß gemacht.
Ich habe auf jeden Fall dafür da eine Menge zu erzählen. Ne? Ich habe halt wirklich ja, viele Geschichten zu erzählen. Naja, mal gucken. Ich gucke mal, was die Community sagt. Ist auf jeden Fall schon schön, dass du mir da Feedback zulieferst. Mal gucken, was die Leute dazu sagen. Es kann auch sein, dass sie sagen, ach, Krömer, mach das für dich irgendwie, aber so für uns ist das nicht so interessant. Mal sehen. Mpox, ich habe einen Attentat auf dich vor.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin an meiner neuen Schule so ein bisschen medial eingebunden. Die Schule ist unheimlich schön und unheimlich groß. 1000 Schüler, irgendwie 70, 80 Lehrer. Aber medial noch nicht so aufgestellt, wie ich mir das und wie auch mein Schulleiter sich das vorstellt. Und wir führen jetzt irgendwie den WPK, also den Wahlpflichtkurs Gestalten ein. Wir haben da echt ganz tolle, also ich habe da ganz tolle Kollegen, die in ihren Bereichen echt sehr, sehr gut sind. Irgendwie. Wir haben einen Tonmann zum Beispiel, der irgendwie, ja, was weiß ich, ganz viel Musik gemacht hat und einfach in dem Bereich sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir jemanden, der irgendwie so darstellendes Spiel, eine Zusatzausbildung hat. Und wir versuchen das so aufzubauen, irgendwie, dass wir da, wir kriegen jetzt auch bald einen Neubau und da wollen wir so ein eigenes TV-Spiel kann man gar nicht sagen, aber einen Platz auch reinmachen, wo wir aufnehmen können und wo wir Hörspiele aufnehmen können. Also es soll alles medial werden und ich werde dann das auch unterrichten irgendwie. Ich bin dann vorgesehen irgendwie für den 9., 10. Jahrgang für diese WPK und soll denen dann Videoschnitt beibringen. Habe ich ja schon mal gemacht in meiner alten Schule. Und wir sind da schon am Tüdeln und am Machen und wir haben einen geilen Schulträger, der dann die PCs bezahlt und das wird eine Riesensache und das ist im Prinzip genau das, was ich immer wollte, irgendwie als Lehrer. So.
Na, ne? Krass, dass die Schule damit macht.
Also weil das Problem ist, habe ich auch nicht. Das hat sich so ergeben. Die haben alle so ein bisschen Muffensausen, ganz Deutschland so gefühlt im Bildungsbereich, weil die merken irgendwie oder so langsam aufwachen, dass man jetzt mal da in dem Bereich aus dem Arsch kommen muss. So, weißt du, weil es ist ja, ich meine, brauche ich dir nicht erzählen eigentlich. Aber es ist ja nun wirklich so, dass die Zukunft von vielen Kindern irgendwie mit Medien zusammenhängen wird. Und in Schleswig-Holstein ist es halt so, du hast gewisse Freiheiten in Sachen WPKs und so und du kannst auch ein bisschen tricksen. Aber im Grunde haben wir, und das ist halt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir haben einmal nur Informatik. So, und das verdient auch nicht mehr den Namen Informatik. Wir haben im siebten Jahr Informatik und da kriegen die Kinder das Office-Paket beigebracht, wie sie Präsentationen in PowerPoint machen, wie sie mit Word arbeiten und ein bisschen
Access. Gab's schon zu meiner Schulzeit, ja.
Ja, genau. Aber ich bitte dich, es gab schon zu uns, ja, allein der Satz schon, der macht mich schon so traurig. Ey, wir haben das Jahr 2022 irgendwie, also Medienkunde, ja, ich laber das schon seit Jahren, ich will's auch nicht wiederholen. Ich glaube einfach, dass jetzt irgendwie auch durch Corona und dadurch durch den Fakt, dass Homeoffice einfach nicht richtig funktioniert, weil irgendwie alle immer labern, aber keiner irgendwie Lösungen oder Konzepte oder irgendwas hat. Und ich glaube, dass einfach jetzt gerade irgendwie so eine Aufbruchsstimmung da ist. Und ich glaube, dass auch viel Druck von den Eltern kommt. So. Und deshalb passiert da was.
Im gestalterischen Sinne überrascht mich das ehrlich gesagt, weil Medienkompetenz als Fach würde ich unglaublich wichtig finden, um eben Content einschätzen zu können, um eben reine Werbedinge von irgendwelchen Sachen, die dir etwas erklären, unterscheiden zu können. Wie du mit Hassrede, wie du mit Fake News und so weiter umgehst, das ist
auch sehr, super sehr wichtig. Richtig, ja. Ne? Das wäre genau, Medienkunde, genau, ja, hast du recht. Das wäre Medienkunde und warum, also ich weiß gar nicht, das wäre halt ein Fach, was du halt komplett neu kreieren müsstest. Das gibt es so noch nicht. Da müsstest du Lehrpläne schreiben und ja. Während das Fach Gestalten natürlich unterschiedlich interpretiert, dass das schon gibt. Da musst du irgendwie keine neuen Sachen erfinden, sondern du kannst einfach ausbauen. Und ich weiß, mich hat das auch überrascht. Wir hatten am Montag Schulentwicklungstag und da hat sich diese Initiative gegründet. Die haben mich eingeladen. Und und das wäre einfach ist ein geiles Konzept. Und mein Schulleiter ist auch hin und weg davon irgendwie. Und das wäre dann halt so, dass die jüngeren Jahrgänge halt im Gestaltenbereich einfachere Sachen machen. Aber wie gesagt, es ist ein Wahlpflichtkurs. Es ist also kein Regelunterricht. Du musst es wählen. Aber die werden uns halt die Bude einlaufen. Ich freue mich da mega drauf. Und, keine Ahnung, 7. Klassen fangen dann an mit, was weiß ich. Also, wir wollen alles, wir haben da auch schon ein Dings für. Also, du fängst mit den leichten Sachen an, hin zu irgendwie Videoschnitt, Einstieg. Dann machen wir das mit den iPads und dann filmen die ein bisschen und lernen das Schneiden mit iMovie oder so. Und dann für die Cracks so 10. oder Oberstufe, wir haben auch eine Oberstufe bei uns, die machen dann richtig Videoschnitt. Also, auch richtig mit Adobe. Wir kaufen uns da diese Education-Lizenzen und zumindest ist es der Plan. So, und pass auf, jetzt habe ich wieder typisch krömermäßig 8 Jahre ausgeholt. Und worum es mir eigentlich geht, ist, wir wollen natürlich auch eigene Kameras anschaffen für die Schule.
Ja.
Und unser Budget ist da auch, ist da natürlich sehr, sehr ausgereizt, weil wir halt Adobe-Lizenzen bezahlen müssen, Schnittrechner kaufen, die das packen. Wir können dann natürlich nicht irgendwie pro Kamera, wir wollen zwei Kameras anschaffen, zwei richtig gute. Und wir können da natürlich nicht irgendwie obwohl es natürlich Sinn machen würde, eine Sony A7 III hinstellen. Sondern wir brauchen irgendwas, was zwischen 500 und 1000 Euro kostet. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen und bin schon so im Sony Alpha 6000 irgendwas Bereich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, als Technik-YouTuber und Experte, was würdest du uns empfehlen für geile Kameras, mit denen man Fotos machen kann, mit denen man filmen kann, zwischen 500 und 1000 Euro?
Boah, ich glaube, ich würde da tatsächlich drüber nachdenken, welche Kamera man am besten manuell so viel wie möglich einstellen kann, weil ansonsten laufen Handys dieser Kategorie schon etwas länger den Rang ab. Mhm. Ne? Also das heißt, ja. Keine Ahnung, da würde ich tatsächlich auf ältere Kameras von Canon zurückgreifen. Wenn du so eine 60D oder sowas nimmst, die kriegst du gebraucht schon sehr, sehr günstig. Gerade bei Canon sind die Objektive auch deutlich günstiger, mhm. ne? Wenn du einen entsprechenden Mount hast. Und deswegen würde ich mich gar nicht auf die Sony 6000er-Reihe konzentrieren, sondern eher bei der zweistelligen Canon-Reihe.
Ja, aber wenn ich mit die 60D habe ich ja auch noch liegen, Alter.
Die sind aber die kann alles. Damit gib mir diese Kamera und ich mache dir damit Videos, die du erstmal nicht davon unterscheiden kannst, wenn du ganz normal mit der A7 III filmst, gerade im HD-Bereich. Ne? Also das heißt, ihr werdet ja höchstwahrscheinlich 4K, würde ich jetzt, braucht man nicht, das hindert dich im
also
Grunde
der Plan Gestalten. Ist halt, wie gesagt, damit eigene Sachen zu machen. Keine Ahnung, ja. Wir werden jetzt auch viel im musischen Bereich machen. Wir wollen irgendwie eine eigene Theater-AG, wir wollen das inszenieren, wir wollen das selber abfilmen, dann deshalb auch zwei Kameras, eine totale, eine Aufnahme. Also du hast da natürlich, muss man auch fairerweise sagen, du hast da natürlich noch mehr Skill in diesen Bedienungen von Kameras als ich.
Aber darum geht's ja letztendlich bei ich sag mal, wenn du das lernen möchtest, dass du erstmal diese ganzen Einstellungen hast, ne? Und ich sag mal, eine 60D mit einem Sigma 1835 oder so.
Habe ich ja auch liegen, ja.
Genau, das ist eine Kombo, damit kannst du unglaublich geile Bilder machen und bist halt in dem Budget. Ich glaube, bei Sony bekommst du in dem Budget tatsächlich eher schlechtere Systeme, ne? Und wo du dann sogar noch weniger einstellen kannst und so weiter, ne? Also ich würde es probieren mit so einer Kamera. Ansonsten, wenn man dann wirklich richtig geile Bilder haben will, ja, aber ich glaube, so also Vollformat oder sowas macht keinen Sinn. Und vor allem, gerade wenn man so eine A7 III oder sowas dann für die Schule holt, dann fängt es bei den Objektiven an, die bei Sony unglaublich teuer sind. Du kriegst da wirklich kein gutes Objektiv unter 600, 700 Euro. Und damit wäre das Budget
ja schon. Ja, ich habe halt, eher so an Kameras gedacht. Ich habe jetzt gerade von dem folge ich noch nicht lange. Ein No Review. Ich glaube, da habe ich letztes Mal schon gesagt, dass du den kennst. Der hat eine Fuji X100V vorgestellt und ist total begeistert davon. Ich habe eher so in dem Bereich, wie heißt das, Point-and-Shoot-Kameras oder so heißen die? Ich habe jetzt an sowas gedacht.
Aber guck mal, wenn du beispielsweise tatsächlich was über Kameras beibringen möchtest, wie verhält sich eine Brennweite zur Blende, was macht das mit dem Bild, Bildkomposition und so weiter, ne? Dann bist du da schon sehr beschnitten. Das würdest du mit einer traditionellen Spiegelreflex oder eben spiegellosen Kamera, die mit Objektiven und einem komplett manuellen Modus arbeiten kann, aber auch die ganzen Automatiken, wie eine Zeitautomatik, eine Blendenautomatik und so weiter mit drin hat. Genau so lernt man ja quasi Kamera. Ne? Also das heißt, du fängst erstmal mit einer Vollautomatik an, steigst dann auf die Programmautomatiken um, Blendenautomatik, der Klassiker, ne, und so weiter. Was macht eine Verschlusszeit? Wie wirkt sich das auf ein Bild aus? Was kann ich damit machen? Komm, wir machen mal einen Effekt, wie wenn jemand besoffen ist. Dazu stellen wir die Verschlusszeit jetzt einfach auf ein, weiß nicht, Vierzigstel um oder ein Zehntel oder so. Und dann sieht das schon mal wieder ganz anders aus. Und so kann man halt Dinge beibringen. Klar, die Fuji-Kamera, die macht geile Bilder, ja. Aber so wirklich.
Naja, es geht ja jetzt erstmal um Videoschnitt. Es geht ja nicht darum, Fotografie oder Kamera zu lernen erstmal. Also zumindest
ja, aber das eine jetzt gehört ja zum anderen. Also ja, dann würde ich es wirklich mit Handys machen. Dann kriegst du doch auch gute Bilder hin. Ne? Also wenn du sagst, du willst einfach nur Footage sammeln oder du nimmst dann wirklich so eine Point-and-Shoot, wobei die Fuji auch irgendwie 1000 noch was kostet. 1,5, glaube ich, kostet die, oder?
Ja, die ist wirklich auch relativ teuer, aber ich sagte so in dem Bereich was, ne?
Ja, ist eine gute Kamera. Ich hatte mich auch mal eingelesen, aber das war überhaupt nichts für mich, deswegen habe ich sowas dann auch schnell wieder vergessen, aber die konnte eine Sache ganz gut, die aber eher so für das ist sehr hybrid, viel auf Foto gelegt und dann hat die auch sehr sehr viele Bildmodi gehabt, die halt eine ganz bestimmte Art von Bild geschaffen hat. Also ich glaube, für rein Video wäre das nichts. Also da würde ich tatsächlich eher auf was anderes gehen dann. Mhm. Entweder auf eine vielleicht aktuellere Canon oder diese, ich muss ehrlich sagen, dass ich in diesem Preisbereich mich nie so tief erkundige.
Na, die Scheiße ist, man denkt ja immer, okay, ja, die Kamera, die kannst du ja kaufen und dann fällt dir ein, ja, scheiße, hilft dir ja nichts, du brauchst ja auch noch Objektive dazu, ne? Das ist das Problem, ne?
Ja, ja. Ich würde einfach gucken, was will ich machen und welche Range brauche ich. Das heißt, brauche ich überhaupt jetzt irgendwelche Brennweiten über 35? Muss ich das überhaupt haben? Ne? Weil klar kannst du damit Dinge machen, die du jetzt mit einem Weitwinkel nicht machen kannst, aber um zu starten, um erstmal coole Sachen aufzunehmen, um irgendwelche TikToks zu machen, um irgendwelche YouTube-Shorts zu machen oder so, da wo die Reise ja wahrscheinlich auch hingehen soll.
Nee, in dem Bereich nicht. Also wir werden auch noch YouTuber gehen machen, da machen wir sowas, aber das ist ja eher so. Ja, da hat die Schule natürlich auch den Anspruch, dass man da, wenn man sowas schon macht, dann halt nicht nur Klamauk macht, ne? Also da soll halt wirklich, wie gesagt, die eigenen Sachen, ne, die wir machen, irgendwie dokumentieren. Das heißt, sowas wie mein Schulvideo zum Beispiel, Theater, Stück, was die, oder einfach generell Veranstaltungen in der Schule filmen und schneiden, sowas eher, weißt du?
Aber ganz ehrlich, ob du einen coolen Tanz mit einer Kamera aufnimmst und dann hinterher im Post irgendwelche Speedramps einbaust und Effekte reinbringst, wie gesagt, Effekte, die dann auch mit Kameraeinstellungen zusammenhängen, es ist letztendlich egal. Ich persönlich, wenn ich das unterrichten würde, würde gucken, worauf haben die Schüler am allermeisten Bock? Finden die es jetzt geil, drögen Film zu irgendeiner komischen Theater-AG zu machen, die sie eh irgendwie nicht so toll finden? Oder finden die es halt cooler, irgendwie ein Musikvideo nachzustellen? Also ich würde Musikvideos oder auch, wenn die Bock haben zu tanzen, Sport beispielsweise, lass uns einfach mal einen Sketch machen, du bist ja fußballaffin, der dann eine Interviewsituation, das heißt, du hast ein Talking Head mit dabei, wir versuchen mit der Kamera ein Spiel zu verfolgen. Das heißt, wie macht man Sportaufnahmen beispielsweise? Feste Winkel, Verfolgung und so weiter. Ne? Also diese Klamotten kannst du damit alles lernen. Und dann machen wir einfach nur so eine komplette Situation, Fußballspiel, Interviews danach und so weiter mit totalen Establishing Shots etc. Kannst du so geil aufbauen. Also so ein Theaterstück zu filmen wäre, glaube ich, das unattraktivste, was mir jetzt einfallen würde. Also
daher, weißt du, es geht jetzt nicht inhaltlich darum, ne, dass da, weiß ich nicht, das ist dann vielleicht nochmal, was du jetzt beschreibst, wäre geil für meine YouTube-AG, so, ne, dafür ist dann auch gedacht, wo man sich wirklich selbst verwirklichen kann, aber in den richtigen Schulfächern geht es halt einmal darum, das Handwerk zu lernen, das heißt irgendwie Videoschnitt und so, vielleicht sogar sowas, ja, Latz habe ich ja selber nicht hundertprozentig im Griff, aber sowas, so in dem Bereich, ne, und um dann halt irgendwie auch, eigene Schulveranstaltungen zu filmen und zu schneiden und so. Ja. Das soll alles ineinander greifen. Aber mir geht es jetzt erstmal nur um den Kameratipp.
Ja, also da, ganz ehrlich, kannst du wahrscheinlich mit jeder Kamera machen, die es auf dem Markt gibt. Ich will gucken, dass man so viel Einstellungen wie möglich selber vornehmen kann und die traditionellsten Programmautomatiken auf jeden Fall mit drin hat und die gut funktionieren. Und ganz ehrlich, deine 60D mit dem 18-35 Sigma-Objektiv ist absolut prädestiniert für diesen Job. Besser geht's kaum eigentlich, weil die Kamera so vieles richtig macht. Ist ja die Kamera gewesen über 5 Jahre. Jeder hat damit angefangen. Soldier Knows Best hat seine ersten Videos mit einer 60D gemacht. Ein Waititi hat mit einer 7D oder 60D dann ihre Videos gemacht. Alle haben mit diesen Kameras gearbeitet, ja, weil das war halt der Shit und die ganzen aktuellen Kameras gehen eher nur auf Auflösung und Tracking, Autofokus, Tracking-Features und so weiter. Es ist eigentlich nur technische Bequemlichkeit hinzugekommen, aber handwerklich und rein von dem, was diese Kameras können, 60D. Ja, also auch für alle anderen ist das immer noch der Tipp.
Ich guck gerade, ob man die noch bei Amazon kriegt.
Ja, wahrscheinlich gebraucht. Ich habe meine so lange behalten, so aus Nostalgiegründen, und habe sie dann verkauft bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, für 300 Euro.
So in dem Bereich liegen die ja auch.
Naja, genau. Finde ich fast schon schade, dass ich die verkauft habe. Jetzt vermisse ich sie gerade wieder, weil es echt ein geiles Stück
Technik. Ja, ich glaube einfach, ich habe die einfach so eine negative Erinnerung, weil ich damals einfach noch nicht in der Lage war, die richtig zu bedienen. Ich weiß noch, dass ich damit meine Babyspaziergänge gemacht habe und super unzufrieden war mit den Aufnahmen, das weiß ich noch.
Also die Automatik von der 60D, die kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Die
womit ich da gefilmt habe, ehrlich gesagt. Automatik oder weiß ich gar nicht mehr.
Ja, mit so einer Blendenautomatik geht's, ne, aber die Vollautomatik, die auch den Shutter
Ich glaube, ich hatte dieses P-Programm, wo die, und nur ein Bereich irgendwie automatisiert ist, meine ich.
Also im Video eigentlich mit A arbeiten und dann die Blende einstellen, beziehungsweise die einstellen lassen.
Ja, Shutter. Ich bin jetzt viel weiter. Ich mache ja meine Kamera auch komplett irgendwie mit M.
Ja, genau. Dann hast du das schon. Ja, kannst du ja mal von berichten. Finde ich sehr interessant.
Ja, aber das ist ja in der Schule so. Das wird ja noch dauern. Das muss erstmal hochwachsen. Wir fangen jetzt nächstes Jahr erst damit an. Das ist damit die ersten 7. Klassen, die das machen. Und dann fangen wir halt nicht direkt mit Videoschnitt an. Aber das ist halt so ein Projekt, was längerfristig angelegt ist jetzt. Wie gesagt, mit Neubau, mit Kreativraum, der dann, wo auch irgendwie eine Wand gleich irgendwie in Greenscreen-Farbe streichen, wo dann Schnittplätze drin sind, wo dann Tonstudio drin ist, wo dann halt so ein Fernseh- oder Aufnahmebereich ist, so. Das könnte echt ein super schönes Ding werden.
Das ist auch krass. Also auch so Trends nachstellen. So, guck mal, TikTok ist jetzt nichts für mich, aber wenn ich mir teilweise angucke, was die dort machen, ja, diese Spiegeleffekte oder so Effekte, dass irgendwo das jemand irgendwo durchfällt, die haben schon Plan von dem,
also
was sie da tun.
Ich habe eine neue Klasse, weil ich ja jetzt mehr Stunden habe, und die habe ich in WIPO, also Wirtschaft und Politik. Das gibt's bei uns ab der 8. Und wir haben heute darüber gesprochen, über Influencer, wie das funktioniert, was das Modell dahinter ist, also sowohl für Werbende als auch für Influencer und Content Creator. Es war echt ganz spannend. Und ich hab die gefragt, sag mal, Leute, ihr, also einfach mal, wer benutzt täglich Instagram? So, und dann meldete sich so ungefähr die Hälfte der Klasse. Und dann sage ich, okay, wer benutzt denn TikTok täglich? So, und da melden sich einfach alle. Es meldet sich einfach die gesamte Klasse. TikTok ist einfach der Shit, gerade in dem Alter. So, und dann war meine nächste Frage, ist ja schön, wer von euch macht denn aktiv was auf TikTok? Da gingen alle Hände wieder runter. Also, das sind alles wirklich Konsumenten von TikTok. Mein Problem mit TikTok ist halt nur, wie kann ich da als User, also es geht, glaube ich, da echt nur um Bekannte. Ich habe also so die Großen, die durch TikTok groß geworden sind, die haben auch nach und nach, sind die, glaube ich, auch auf andere Bereiche gewechselt. Also nicht gewechselt, aber machen auch ständig Werbung dafür, fällt mir auf. Weil man mit TikTok einfach überhaupt kein Geld verdienen kann. TikTok ist einfach nur dazu da, um Bekannte zu bekommen, oder?
Ja, es gibt halt schon einen Topf, aus dem geschöpft wird finanziell. Das funktioniert aber in ganz anderen Riegen. Also im Grunde, wenn du auf YouTube deine 20.000, 30.000 Klick machst, dann übersetzt sich das in TikTok schon in Hunderttausende, fast schon Millionenbereich, dass du nur annähernd daran kommst. Also um Geld zu verdienen, ist TikTok jetzt nicht so wirklich krass, aber es ist auch gut als Sprungbrett, ne? Also das heißt,
das ist der Shit auf jeden Fall,
wenn du virale Hits irgendwie bekommst und so weiter und dann eben noch connecten kannst mit der Community, bringt das schon auf jeden Fall was, um überhaupt gesehen zu werden, weil auf YouTube oder so gesehen zu werden ist halt relativ schwierig und deswegen kommst du auf TikTok schneller hoch, ne, wenn du irgendwie was machen willst. Und ich persönlich benutze auch TikTok fast täglich, einfach wenn ich Situationen habe, wo ich zum Beispiel kurz warte. Ja, also das heißt, ich muss irgendwie 2-3 Minuten kurz warten, habe irgendwie Bock gerade auf dem Handy mir irgendwas anzugucken, dann swipe ich irgendwie durch, weiß keine Ahnung, 50 TikToks oder so und da ich das jetzt auch schon längere Zeit mit meinem Account mache, werden mir halt sehr viele Dinge einfach immer vorgeschlagen, die mich auch interessieren. Ich gucke mir sehr viel Stand-Up-Comedy über TikTok an, so Ausschnitte und so weiter, die ich sonst vielleicht gar nicht sehen würde, gerade so Impro-Stand-Up-Comedy oder sowas, ne, ist auf TikTok extrem groß, gucke ich mir dann an und je öfter ich mir die angucke und desto weniger ich die wegwische, desto mehr bekomme ich halt davon und dann habe ich, mein TikTok besteht im Grunde komplett nur aus Comedy oder irgendwelchen technischen Dingen und deswegen ist es halt super geil, dass ich innerhalb von 2 Minuten mir da irgendwie meine 30 Videos angucken kann. Das geht auf YouTube nicht. Auf YouTube setze ich mich hin, gucke ein Video, das geht mindestens 7-8 Minuten, ja, und die habe ich halt so nicht. Das mache ich dann eher am iPad und so weiter. Deswegen Nutzerverhalten ist ja alles, ne, und da jeder wartet und das genau so nutzt, wie ich es nutze, ob alt oder jung, explodiert diese Plattform so. Das Einzige,
ja, mich hat das ein bisschen geärgert. Ich hatte ja einen Kanal in meiner Klasse angefangen, da war ich ja ein Jahr raus. Und der Kanal war halt irgendwie, ich hatte 2 Videos, die richtig viral gegangen sind, die beide über 1 Million Aufrufe hatten.
Krass.
Ich hatte eins mit 2 Millionen, eins mit 860.000, eins mit 1,2 Millionen. Das kam super an.
Schon Wahnsinn, ja.
Und wäre ich da am Ball geblieben, nur ohne meine Klasse macht, da hat das für mich keinen Sinn gemacht irgendwie. Dann wer weiß, was passiert ist. Jetzt haben wir irgendwie 1-2 neue Videos gemacht und die waren wirklich gut. Und die kamen überhaupt nicht mehr an. Ich glaube, man ist dann aus so einer Rotation rausgeflogen, weil die Leute gedacht haben, weil TikTok, der Kanal ist inaktiv. Und da jetzt wieder reinzukommen, ist wahrscheinlich super schwer. Also, wir haben echt ein schönes Video gemacht und es hat, glaube ich, 8000 Views nur oder so. Also,
ja.
Keine Ahnung.
Ja, man muss wahrscheinlich am Ball bleiben und immer wieder machen und so weiter. Ich glaube, Kontinuität ist wie bei so vielen Social-Media-Plattformen das Geheimnis.
Ja, aber weißt du, mit dem TikTok-Kanal war es so, ich machte ein Video und das hat der instant irgendwie 40.000, 50.000 Views.
Ja, vielleicht gab es da einfach noch nicht so viele Klassen und Lehrer, die da waren. Und jetzt mittlerweile gibt es halt mehr und dementsprechend verteilt sich. Es ist immer dieselbe Leier. Und deswegen muss man einfach dann dabei bleiben, ja,
wenn coole du, das, machen. Genau, aber das ist das Ding, ne? Wenn du von Anfang an dabei bist irgendwie und dann irgendwie so schon viable bist, nachher ärgert es mich ein bisschen, weil das hätte, glaube ich, hätte auch echt Spaß gemacht. Aber mal gucken, wir wollen jetzt wieder eins machen.
Wobei, ich sehe das Ganze natürlich auch kritisch, dass gerade diese Zahlen, auf die du ja jetzt auch schaust und dass das auch eben sehr junge Leute machen, dass sich das schon psychisch so ein bisschen kaputt macht. Weil die aktualisieren das in einer Tour und gucken dann, warum guckt denn meine Videos keiner und 100 Views, komm, jetzt mach 105, 110 und sind da wirklich hinterher und wissen selber gar nicht genau, warum. Und das nimmt dann teilweise so merkwürdige, narzisstische,
Züge an. Ne? Allen Bereichen so, ne? Also, ich auf dem Schulhof höre irgendwie, wie viel Follower hast du bei Instagram und ich habe so und so viel auf YouTube. Ja. Das ist wirklich, also das ist für die unglaublich wichtig. Für mich auch, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber das finde ich, das müsste man da irgendwie immer so ein bisschen ausklammern, beziehungsweise da auch auf jeden Fall den Leuten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man eben sagt, was bringt es dir eigentlich, wenn das jetzt 500.000 sehen oder nur 100.000 oder nur 5.000 oder nur 50 und so weiter, dass da, weil da gibt es bei den Kindern auch relativ wenig Bewusstsein, ne? Ich habe beispielsweise
während dem Fall für Medienkunde, ne?
Eine Bekannte, die hat eine Tochter, die ist 14, ne? Mhm. Und ich habe mich mit der unterhalten und so weiter. Wir haben auch ein bisschen Switch gespielt und so und waren dann so mittendrin. Und dann sagte die Mutter, weil die weiß, dass ich YouTube mache, ja, der Mauro, der macht auch YouTube, ne? Und dann sagte sie, ja, echt? Machst du auch YouTube? Wie viele Abonnenten hast du denn? War ihre erste Frage. Nicht, was ich auf YouTube mache oder so, sondern deswegen, ich habe nur geguckt und sage, aktuell sind es 115.000. Und dann sagte sie, nur 115.000, dann hat sie irgendeine andere YouTuberin gesagt, die hat über 1 Million. Ja,
das ist krass.
Das Vergleichen da, ne? So, du denkst dir so als Boomer, sitzt dir so, jetzt hau ich einen raus. Jetzt sag ich der 14-Jährigen erstmal, dass ich 115.000 Abonnenten habe.
Also, ja, Gronkh hat mehr, ne?
Erwartest so, dass du jetzt auf irgendein Podest gestellt wirst. Da muss man ja ehrlich sagen, dass man dann so eine Reaktion schon irgendwo erwartet, ne? Und dann so, was, nur 115.000? Also eine 14-Jährige, und so viel hat über 1 Million. Ich sag, ja,
da habe ich zum Beispiel andere Erfahrungen gemacht. Das ist ganz cool, weil also mir ist immer so ein bisschen unangenehm. Ich will ja auch nicht, dass die Kids das verfolgen. Und ich sage auch immer, das interessiert euch sowieso nicht, wenn sie mich fragen. Ja. Und dann, ich kriege also ganz oft den Satz, Herr Krömer, stimmt es, dass Sie YouTuber sind? Dann sage ich immer so, entweder ich sage nein und lüge wirklich, nee, das ist Quatsch. Oder wenn dann jemand sagt, ja, ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen, sage ich, ja, okay, mache ich. Und dann, ja, wie viele Abonnenten haben Sie denn? Dann sage ich immer, ja, nicht ganz, 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 ganz wenig irgendwie. Ja, wie viel denn? Ja, 30.000. Was? 30.000? Also ich versuche da immer irgendwie das klein zu reden. Und dann sind sie immer ganz, ganz überrascht, weil die wahrscheinlich damit rechnen, dass ich sage 200.
Kann auch sein, aber es kommt wahrscheinlich drauf an, wen man dann verfolgt und was man überhaupt für ein Verständnis dafür hat. Aber genau das dann auch so einem Publikum oder beziehungsweise ja solchen Jugendlichen dann, sag mal so zwischen 13 und 16, dann halt auch mal zu erklären, was das eigentlich bedeutet und so weiter und so fort. Ne? Weil die teilweise ist das sehr, sehr absurde Ansichten an dieser Region, habe ich auch wieder irgendwie festgestellt, dann zu Gesprächen eben mit solchen Kindern. Von daher ist das ganz gut, dass es da so Schulen gibt, die da medial gut aufgestellt sind. Das freut mich auf jeden Fall.
Ja, mal gucken, das Geld ist ja da irgendwie, aber viele Schulen fordern das ja gar nicht an, weil sie einfach gar nicht die Kompetenz haben, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, das Problem aktuell. Ne?
Ich hatte ja auch mal so überlegt.
Müssen wir langsam anfangen zu schulen einfach, ne? Großflächig. Ja. Lehrerschulen.
Ich wollte tatsächlich mal, aber da hat sich einfach nie die Zeit geboten, ein Konzept aufstellen, wo ich für Eltern Social Media erkläre. Das heißt, was ist die Faszination? Was machen die Leute da eigentlich? Warum guckt man das? Und so und da mal Seminare abhalten. Ja, weil ich glaube, ich habe das schon für so viele Eltern gemacht und die waren mir so dankbar, muss ich dir wirklich sagen, weil die das vorher nicht verstanden haben. Die sind in meinem Alter, also das heißt knapp 40, und wissen nicht, wie das funktioniert. Ja, also das heißt, die verstehen gar nicht, warum die Kinder die ganze Zeit davor hängen oder warum die dem folgen oder ob es verwerflich ist, wenn die dem folgen, was passieren kann, wenn die zu viel konsumieren, wenn sie das Falsche konsumieren, was ist live, was sind Donation, was sind Subs. Wie funktioniert das? Was bringt den Kindern das? Sollte man das verbieten? Sollte man das zulassen? In welchem Rahmen ist es in Ordnung? Die Eltern sind so unglaublich hilflos in den großen Teilen. Wir sind kompetent in diesen Themen und du kannst es mit deinem Sohn oder so easy managen, wenn er in dem Alter ist. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die meisten in meinem Alter oder selbst noch Jüngere, die jetzt so um die 30 sind, nicht jeder ist so Internet- beziehungsweise computeraffin und checkt, was da abgeht. Ne? Also gerade so eher handwerklich orientierte Leute, die einfach keinen Bock haben auf diese digitalen Geschichten, die sind absolut überfordert mit ihren Kindern aktuell. Die wissen nicht, was sie mit denen machen sollen.
Ja? Es gibt da auch echt nicht so viele gute Bücher. Ich habe ja irgendwie, als ich in der Finterschule war, auch immer irgendwie so Vorträge gehalten. Da waren natürlich im Schwerpunkt Computerspiele und Jugendschutz und sowas. Aber auch da habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass die Eltern A, nicht wissen, was das ist, B, nicht wissen, was die Faszination ist, C, von Jugendschutz keine Ahnung haben und auch nicht wissen, was Medienstunden sind und dass es vielleicht nicht so eine geile Idee ist, irgendwie das Kind ungefiltert irgendwie vor der Konsole vom Rechner abzusetzen. Und auch da, ne, also klar, da gibt es auch eine Menge Gegenwind, weil das natürlich auch eine Form von Kritik ist an ihnen, wenn man sagt, das ist nicht so eine geile Idee. Nee. Aber sowas müsste viel mehr passieren, ehrlich gesagt. Und ich finde das eine gute Idee. Ich habe auch wieder Bock, das zu machen. Ich glaube, ich werde das mal meinem Schulleiter vorschlagen. Ich glaube, der ist dankbar für sowas.
Einfach definitiv, mal vor allem, ja, weil es sich auch so schnell ändert. Ne? Also das heißt, das, was du letztes Jahr erzählt hast, kann ja jetzt schon wieder, kannst ja jetzt, selbst wenn du vor 2 Jahren so ein Seminar hattest und die Leute dich über Snapchat aufgeklärt haben und über diverse Trends auf YouTube, die gibt's heute alle gar nicht mehr und es ist wieder was ganz anderes angesagt und man kommt da einfach nicht hinterher. Ne? Und die sind absolut ratlos teilweise Eltern, von daher, glaub mal, das ist eine Geschäftsidee, die damit ganz so reich werden. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, mich da irgendwie aufzustellen. Aber
ja, und so an Schulen, Vorträge an Schulen. Ich weiß nicht, ob man damit überhaupt was verdienen kann. Ich habe es immer umsonst gemacht.
Definitiv kannst du damit was verdienen.
Aber ich kann mich erinnern, dass Pfeiffer hier, der gute alte Hassprediger, ja, das hat mir mein damaliger Schulleiter mal erzählt, dass der wirklich von Schulen richtig gebucht wird und irgendwie für so einen Vortrag, ich glaube, 1.500 Euro bekommt.
Du musst natürlich ein gutes Konzept haben, ne?
Ja, klar. Ja, gut, aber das würde ich ziemlich sicher hinkriegen und ich glaube, du auch. Und ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber ja, ich glaube, damit du solche Preise aufrufen kannst, musst du schon irgendwie ein Buch geschrieben haben, so, weißt du? Das ist halt das Ding.
Ich glaube, dass du, das Konzept müsste man ausarbeiten, aber du machst 5 Kurse, die machst du kostenlos, ja? Und lässt dich bewerten und baust dir quasi einfach einen Ruf auf und danach monetarisierst du das beziehungsweise lässt sich da halt dafür bezahlen. Das ist nichts Verwerfliches, das ist Arbeit und wenn man für so einen Vortrag, du hältst so einen Vortrag 1,5 Stunden, musst dich entsprechend vorbereiten, du hast ja natürlich auch ein Konzept, du schreibst das nieder etc., das kennen die Leute, wenn sie Vorträge irgendwo halten, dass man das nicht umsonst machen kann. Natürlich du als Lehrer, der jetzt an der Schule sowas macht oder so, kann man das natürlich auch ehrenamtlich machen und so weiter, ganz klar. Aber insgesamt wären die Eltern, wenn sie dafür so einen Vortrag, 20 Euro zahlen oder sowas, danach so schlau, dass sie sagen würden, hier hast du nochmal 20 Euro Trinkgeld, dankeschön. Ja, also ich glaube nicht, dass die sagen würden, ja, für was habe ich jetzt 20 Euro gezahlt, sondern wie gesagt, es gibt so viele Menschen, denen ich das schon näher gebracht habe, ob es mein Friseur ist, ob es mein Zahnarzt ist, wo ich schon lange fertig war mit der Behandlung und ich dem danach noch 1/2 Stunde erklärt habe, wie er seinen Sohn in den Griff kriegt. Das ist halt echt krass, dass du dann teilweise bei sehr vielen Menschen sehr viele Fragezeichen über den Köpfen siehst, obwohl diese Menschen halt jetzt nicht überfordert sind in dem Sinne, dass sie keine Kompetenz haben, ihre Kinder zu erziehen, sondern einfach inhaltlich überfordert sind und nicht wissen, was das jetzt eigentlich genau ist, was sie da angehen sollen oder wo jetzt vielleicht ein Problem sein könnte. Und wenn die ihre Kinder besser verstehen, dann funktioniert es halt auch mit der Vermittlung von irgendwelchen Dingen und die Beziehung im Allgemeinen ganz gut. Naja, ich habe genug zu tun, von daher kann das gerne
irgendjemand anders machen. Ja, du hast mich ein bisschen geil drauf gemacht. Ich glaube, ich werde das mal zumindest an meiner Schule mal wieder anbieten. Das hat immer Spaß gemacht. So eine gute Idee.
Ja, schön in der Aula. Und dann,
wir haben ja schon irgendwie, unsere Schule ist ausgebaut worden. Wir haben jetzt eine schöne große Aula. Das wäre perfekt dafür. Ich glaube, dass es da auch Interessenten gibt. Gut. Jetzt habe ich völlig vergessen, wo ich eigentlich hin wollte mit dir. Ich hatte gerade so eine gute Idee. Ich habe mir heute nicht so viel aufgeschrieben wie sonst. Ach so, hast du Boba Fett schon gesehen eigentlich heute?
Ja, habe ich schon gesehen, ja.
Und? Also ohne zu spoilern? Oder mit Spoiler?
Also war relativ wenig Boba Fett, war also wieder sehr gut und ja, sehr viel Fanservice.
Okay, das ist schon wieder ein Spoiler.
Ja, gut, aber Fanservice können die Leute erwarten, wenn sie die 5. Folge gesehen haben. Ne? Von daher würde ich das nicht als Spoiler bezeichnen. Geht in eine richtige Richtung und ist quasi jetzt so teasernd für The Mandalorian Staffel 3 ist es, glaube ich, dann, ne?
Genau.
2 waren ja irgendwie drauf, ja.
Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin da einfach auch überhaupt nicht neutral, weißt du? Es gab ja auch so Leute, die dann mega letzten Spider-Man-Film abgefeiert haben, aber dann auch gesagt haben, okay, sie sind Spider-Man-Fanboys und ich fand ihn ja nicht so geil. Und ich glaube, ich bin in Sachen Star Wars und obwohl, in Sachen Star Wars würde ich sagen, schon, weil ich habe ja auch irgendwie die letzte Trilogie kritisiert ohne Ende. Aber ja, ich bin halt mega Mandalorian-Fanboy und von daher war das heute. Also ja, es war viel Fanservice, aber
ist ja nichts Schlechtes. Also ich persönlich finde Fanservice teilweise sehr gut, vor allem, weil jetzt in dieser aktuellen Folge so viel Cooles passiert ist, wo man auch eine gewaltige Bildsprache hatte. Diese ganze Szenerie, die dort abgebildet wurde, war halt einfach geil. Das war ein richtig geiles Feeling. Du hast irgendwie die ganze Zeit Spaß gehabt. Dabei geht's ja, wenn man eine Serie guckt. Es war einfach good vibes, also geiles Gefühl bei dieser Folge. Ne? Du die ganze Zeit warst halt durchgängig irgendwie. Du wolltest halt, dass die Geschichte weitergeht und dann natürlich, wenn du mit einem Cliffhanger rausgehst, es war alles spannend, es war toll, von daher war es mir jetzt auch sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, glaube ich, auf die letzte Folge.
Genau. Ja, ich fand das, also für mich als jemand, ich sag mal wieder, der damit aufgewachsen ist und dessen großer Held in der Jugend Luke Skywalker war, ist einfach Star Wars ja das Allergrößte und das, was da heute passiert ist, ist der absolute Wahnsinn.
Ja, war schon.
Ja, also falls ihr noch nicht geguckt habt, ihr Lieben, weil ihr, keine Ahnung, mit Episode 7, 8, 9 rausgegangen seid, weil ihr gesagt habt, irgendwie kein Bock mehr, dass die meinen Star Wars töten. Wenn ihr immer noch so dumm, klingt blöd, aber wenn ihr immer noch nicht Mandalorian geguckt habt, solltet ihr es dringend nachholen. Und also jetzt einfach nur Boba Fett zu gucken, dann werdet ihr die Folgen 5 und 6 nicht so zu schätzen wissen, als wenn ihr noch Mandalorian davor guckt. Also schaut da rein, Leute, es lohnt sich. Wenn ihr das Original Star Wars liebt, es gab nie ein Star Wars, was so nah dran an dem Original Star Wars war, wie jetzt das, was Jon Favreau auf die Beine stellt. Das ist wirklich grandios. Ja. Gut, warte mal, ich schreibe mal auf meine Liste Boba Fett, damit ich das nicht vergesse. Eine kleine Spoilerwarnung dahinter. Pox. Ich habe vor mir, vielleicht eine neue Drohne zu kaufen.
Oh, echt?
Und von dir kam ja drohnentechnisch lange jetzt nichts. Das ist sehr enttäuschend irgendwie. Stattdessen machst du jetzt immer irgendwelche komischen Schreiner-Videos. Ich habe überlegt, ob ich die heute mit Meister Eder ankündige hier. Und ich bin dein Pumuckl.
Auf jeden Fall eine gute Alternative gewesen.
Ja. Und das Problem ist folgendes. Ich habe ja noch die Mavic 1, ne? Also wirklich die alte Mavic. Und ist jetzt wieder wahrscheinlich so Canon 60D-Vergleich. Ja, damit kann man ganz ordentliche Sachen machen.
Die aber wenn Pro meinst du jetzt, ne? Also die Mavic Pro hast du.
Nee, ich habe die alte, die allererste Mavic.
Ja, genau, das ist die Mavic Pro. Also
das
ist die erste Mavic, die dann kam. Danach kamen ja diese abgespeckten Lite- und Air-Versionen, hast du nicht gesehen.
Ich bin ehrlich gesagt
auch auf dem Stand von der Mavic Pro. Also ich habe dieselbe Drohne, die du hast.
Genau.
Ja, und danach ist im Grunde einfach genauso wie bei den anderen Kameras auch. Die Bildqualität hat sich gar nicht so krass verbessert. Es sei denn natürlich, diese Mavic 2 gibt's dann auch noch mal mit anderem Objektiv.
Mit dieser Hasselbank-Kamera, die so mega geil ist. Ne? Ist
auch nur Marketing. Das hat mit der Hasselblad überhaupt nichts zu tun.
Also ich sehe ja nur das, was dabei rauskommt, ne? So das Material. Klar, wenn das ein Peter McKinnon oder ein, was weiß ich, wer macht, dann brauchen wir nicht drüber reden. Der filmt das wahrscheinlich in RAW oder was weiß ich was und dann sieht das noch 100 mal geiler aus. Aber wenn du so normale Leute, in Anführungsstrichen, auch was daraus kommt, ist schon sehr, sehr gut.
Also
da kann meine Mavic nicht mithalten.
Ist aber nicht meilenweit weg von der originalen Mavic, weil, wie gesagt, in den ganzen Reviews und so finde ich teilweise schade, dass sie es nicht sagen. Ist alles gegradet, also das heißt, das ist alles nochmal entsprechend nachbearbeitet. Dann arbeiten bei einer Drohne extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, eben weil du mit einer Drohne an einem hellen Himmel fliegst und du immer Probleme mit Verschlusszeit da oben hast, musst du mit ND-Filtern arbeiten, gerade bei Sonnenlicht etc., damit du halt diesen cineastischen Look hinbekommst, den die meisten halt haben wollen, ne? Und du nicht dieses
Aber da gibt es ja auch mittlerweile ohne Ende, wirklich direkt für die Mavic-Drohnen gibt es ja diese ND-Filter ohne Ende.
Also ich habe so Polar Pro ND-Filter und so weiter, habe ich auch für meine Mavic Pro und habe damit super Bilder hinbekommen. Was die neuen jetzt halt geil machen, die sind eine neue DJI-Generation, ist, dass die halt unglaublich klein geworden sind. Ja, also so eine Mavic Air, da gibt es jetzt auch ein neues Modell, die sind so unglaublich klein, das ist schon wirklich mega krass. Da muss man sich dann auch schlau machen, wie es gesetzlich aussieht, weil unter 250 Gramm oder sowas entfällt dann irgendwie diese Kennzeichnungspflicht. Und hast du nicht gesehen, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus, habe mich nicht vorbereitet. Aber dieser Formfaktor in Verbindung mit den ganzen Automatismen, die jetzt drin sind, das heißt, du kannst verfolgen, das Ding hat unten Sensoren, oben Sensoren, vorne und hinten Sensoren.
Das finde ich halt so attraktiv, ne? Weil ich immer das Problem hatte, mega, irgendwie, ja. Ich will, was weiß ich, filmen, wie ich laufe und musste dann beim Laufen, das weiß ich noch, als ich so ein Laufvideo gemacht habe, musste ich die Fernsteuerung in der Hand haben und die Drohne hinter mir herfliegen lassen und so tun irgendwie, als hätte ich keine Fernbedienung in der Hand. Das war echt, das war echt bescheuert. Und diese Air- und Miniserie haben ja diese Bewegungssteuerung, ne, dass du bestimmte Gesten machst und dann folgt dir die Drohne automatisch und solche Sachen. Das ist halt echt geil. Also das ist halt auch mein Ansatzpunkt jetzt irgendwie. Wie gesagt, ich bin mit der Mavic, ich habe jetzt für ein Lauftag-Video habe ich Bilder mit der gemacht und so als Totale und so von oben den Sportplatz geht es. Aber sobald du ein bisschen näher ranfliegst an die Kids und so, dann wirkt das schon schwammig. Klar, ich bin da noch mal nicht so fit wie du. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin damit nicht hundertprozentig zufrieden. Wahrscheinlich könnte man noch mehr rausholen, wenn ich jetzt Pox der alte Skiller wäre in diesem Bereich. Aber ja, also der Trend geht mal zu was Neuem. Und mein Problem ist halt irgendwie, die Aufnahmen von der Mavic 3, die ich gesehen habe, sind halt ja alle gegradet, nachbearbeitet, hast du nicht gesehen. Irgendwie wäre natürlich schon attraktiv. Problem ist, es gibt da wieder drei verschiedene Versionen irgendwie und die kleinste ohne alles. Ja, also kostet schon 2000 Euro. Wenn du diese Version haben willst, die ein RAW aufzeichnet, ich weiß den Preis gar nicht ganz genau, aber hier kannst du sogar mit ProRes irgendwie aufzeichnen. Aber ich muss mal in die Preise rausholen, aber es ist ja abartig, wie teuer die sind.
Ja, weil die mittlerweile, gerade wenn du in Richtung ProRes gehst, beziehungsweise auch RAW-Aufnahmen, wird es tatsächlich für kleinere Filmproduktionen benutzt. Ja, und dann sind halt 2.000, 3.000 Euro geschenkt. Ne? Wenn du das mit einer, wie hießen die, diese Inspire oder so von DJI damals vergleichst, die haben 5.000, 6.000, 7.000 Euro gekostet oder so. Ne? Von daher wird das dafür genommen. Aber ich glaube, so für deine für deinen Use Case ist tatsächlich so eine Air gar nicht schlecht.
Ja, genau.
Teuer,
ja. Ja, das ist das Ding. Darauf wollte ich hinaus. Also nochmal ganz kurz. Also es gibt drei Varianten von der Mavic 3. Einmal die normale kostet 2,99. Dann gibt's die Fly More Combo. Das kennt jeder, der eine DJI-Drohne hatte. Da ist dann so eine Tasche dabei und drei Akkus. Die Akkus allein sind so teuer, weil die halt nicht mehr 20 Minuten haben, so wie die Anfänger oder die erste Mavic, sondern einfach 46 Minuten Flugzeit, also quasi mehr als das Doppelte. Und dann kommt halt die Premium-Kombo, da ist dann halt ProRes dabei, da kannst du einen RAW filmen. Ich weiß gar nicht, ob du mit der normalen auch einen RAW filmen kannst, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
Braucht keiner, ganz ehrlich. Also wenn du dann auf Social Media hochlädst oder so und relativ wenig mit Color Grading machst, ist RAW einfach nur hinderlich, meiner Meinung nach. Ich habe eine A7 S3, ich filme nicht in ProRes RAW, weil es einfach im Workflow in Adobe ein absoluter Krampf ist. Selbst wenn ich was für Kunden mache, mache ich das nicht. Okay. Ja, also das heißt, ich brauche einfach diesen Headroom nicht, den ich in RAW habe. Wenn ich die Kamera vorher vernünftig einstelle und die 10-Bit Farbtiefe habe und so weiter, dann ist das gut. Das funktioniert. Ja, was ich mache, ist in S-Log-Film, einfach weil du da im Grading eben besser klarkommst und mit der 10-Bit Farbtiefe ganz gut zurechtkommst etc. Und ich nutze halt auch einen Atomos Recorder, um dann halt auch in ProRes aufzunehmen, aber das mache ich primär, weil ich, das glaube ich jetzt zu speziell, aber dann, ich kann halt in Premiere dann selbst mit einem einfachen Rechner sehr, sehr gut schneiden und Effekte draufbringen, ohne dass sich das Ding irgendwie tot arbeitet und ja, deswegen mache ich
okay,
das,
also, aber
die brauchst du alles nicht. Also die Air ist, glaube ich, super.
Okay, nochmal ganz kurz, also die Mavic 3 Cine Premium Combo kostet 4.800 Euro. Da ist dann auf jeden Fall, die hatte so geile Feature, ich weiß gar nicht, aber auch da, ich glaube, also für mich sowieso nicht. Also erstmal habe ich das Geld nicht und zweitens. Aber nur
hast du dir mal so Drohnen geliehen?
Nö.
Hab das mal gemacht, also weil ich einen Auftrag hatte, wo ich so einen Establishing-Shot von einer Firma außen machen musste. Und ich hatte halt nur die Mavic und habe mir dann, glaube ich, die Mavic 2 Pro Cine, hast du nicht gesehen, auf jeden Fall das aktuellste Ding, was damals da war. Und es gibt ja so verschiedene Anbieter, die dir einfach so Technik leihen für relativ wenig Geld. Ja, da zahlst du dann, wenn du irgendwie ein Projekt hast, wo du mal sagst, boah, ich will jetzt mal richtig geile Qualität haben, zahlst du dann irgendwie 50 Euro und kannst dir das Ding, kannst einen Monat damit machen, was du willst. Ne? Und das bietet sich bei einer Drohne, finde ich, immer extrem an, weil du brauchst so eine Drohne, also zumindest als Privatmann jetzt für die Zuhörer, die jetzt hier zuhören, brauchst du den nicht oft. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, boah, wir haben eine Hochzeit oder so, oder wir haben einen coolen Urlaub, oder wir wollen mit den Kindern mal irgendwie was mit einer Drohne aufnehmen und so, dann brauchst du ja nicht so ein Ding für 2.000, 3.000 Euro kaufen, sondern leist dir so ein Teil, zahlst je nachdem, was du nimmst, zwischen 50, 80 Euro oder sowas und hast dein Ding dann ein, zwei Monate und kannst damit rumhantieren.
Ich habe ein Community-Mitglied, was bei DJI arbeitet, der ist unheimlich nett und mit dem habe ich genau über die gleiche Sache gesprochen und mein Problem irgendwie, und natürlich ist wieder Marketing und du sagst, ja, ich will jetzt, wenn schon, dann will ich auch die neue haben, die Mavic 3, wenn ich mir alle 10 Jahre eine neue Drohne kaufe, aber 2.000 Euro ist halt einfach, keine Ahnung, die neuen Drohnen bei DJI, gerade die normalen, kosten immer so 1,5, aber jetzt gibt's halt irgendwie, ja, Rohstoff, in Anführungsstrichen, Halbleiterknappheit, da ist irgendwie alles 500 Euro teurer, was du kaufst. Und daher ist mir zu teuer. Und der sagte, dann hol dir bitte die R2S, die filmt fast genauso gut und kostet die Hälfte. Das war so genau sein Tipp. Ja. Aber ja, 1.000, muss ich mal gucken. Aber warte mal, was kostet denn? Du hast gesagt, was hast du gesagt? Nicht die R, ne? Die R ist das Ding, ne?
Also ich hätte jetzt auch die R2S, weil das, glaube ich, die aktuellste ist und die kostet, glaube ich, so ein 1.000
ungefähr. Genau, 1.000. Also die normale, dann gibt es noch die Fly More, dann kostet 1.300 und die ist halt unglaublich schön kompakt und die hat halt auch die hat auch 1.000 Sensoren und Hindernisvermeidung, also die hat eigentlich fast alles, was die neue auch hat.
Genau.
Und diese Gestensteuerung, da muss ich mal gucken, ob die hat, weil das wäre mir extrem wichtig. Das finde ich nämlich geil, gerade wenn man alleine unterwegs ist und dann irgendwas machen will, was man filmen will, sei es, was weiß ich, Fahrradfahren, sei es Laufen, sei es, was weiß ich, irgendwas. Und du hast jemanden, wo du sagst, einer von meinen Schülern, dem möchte ich das nicht filmen lassen und dann, hier sieht man auch schon dabei, hier gleich ND-Filter-Set dafür. Das ist auch praktisch.
Ja, das würde ich mir auf jeden Fall holen,
ja. Ja, musst du drüber nachdenken. Ich glaube, so eine R, was kosten die denn so gebraucht? Soll man Drohnen, es gibt jetzt immer Sachen, die soll man nicht gebraucht kaufen, sollte man Drohnen gebraucht kaufen, Pox?
Ich glaube schon, ich glaube, es gibt unglaublich viele Leute, die sich eine Drohne kaufen und dann merken, dass das genau einmal geil ist und dass die danach irgendwo in einem Schrank verschwindet. Also deswegen bin ich auch eher ein Fan von Drohnenausleihen. Du brauchst jetzt für die Schule ein paar Mal öfter, ne, aber so der Otto-Normalverbraucher.
Wie kann man eine Drohne, die neu 1.000 Euro kostet, wie kann man die bei eBay für 1.029 verkaufen? Check ich nicht.
Vielleicht, weil sie irgendwo nicht lieferbar ist oder so, keine Ahnung. Momentan die Preise, die rasten ja sowieso komplett aus.
Unfassbar. Also
ja, ich habe auch so ein paar Videos online, wo irgendwelche 3D-Drucker für 150 Euro damals benannt werden und jeden Tag lese ich die Kommentare, das kostet doch gar nicht 150, Clickbait, bla bla bla, die kostet doch 300. Ich sage, ja Junge, vor 3 Jahren hat die aber 150 gekostet. Die kostet jetzt das Doppelte, weil diese ganzen Chips einfach nicht irgendwie auf Halde sind und deswegen die ganzen Leute alles auslassen. Momentan werden Teslas ausgeliefert, die haben kein Wireless Charging drin oder irgendwelche USB-Ports, nur leere Löcher, weil die Autos halt ohne ausliefern, weil die nichts haben. Ja, es fehlt überall. Überall fehlen irgendwelche Chips und deswegen ist es halt im Technikbereich
momentan sehr merkwürdig. Es ist unfassbar, wie abhängig wir davon sind. Ne? Diese ganzen, mit irgendeinem Kumpel drüber gesprochen, der da in dem Bereich arbeitet und der hat gesagt, es gibt genau 3 große Halbleiter Fabriken auf der Welt, 2 davon sind in China und China sagt momentan, nee, gibt's nicht. Und daher sind wir alle so ein bisschen am Arsch. Ist krass, wie man davon abhängig ist, finde ich.
Naja, die haben so Kapazitäten und die sind teilweise jahrelang ausgebucht. Ne? Also das heißt, die können, sagen wir mal, um eine Zahl zu sagen, 1 Million Chips im Jahr machen und die Hersteller gehen quasi schon präventiv dorthin und buchen sich Slots. So, und von diesen Millionen sind dann plötzlich nur noch 500.000 da und dann kommen die in die Bredouille und können nicht nachliefern. Ne? Einfach weil das Personal fehlt, weil die Nachfrage größer wird, auch aufgrund der Pandemie beispielsweise in diversen technischen Kategorien etc. Und deswegen rasten die momentan aus. Dann hat noch so ein dämliches Schiff da im Stau gestanden.
Das war auch dazu.
Ist da quergestellt. Das verzögert natürlich alles extrem und dementsprechend kannst du immer noch nicht super easy eine PlayStation 5 kaufen und wie gesagt, Tesla
immer noch liefert
ihre Model 3s auch mit Löchern aus, statt USB-Ports. weil ihnen anscheinend diese USB-Chips fehlen. Ja, also so ganz
banale
Sachen.
Aber sind ja wenigstens billiger.
Hm. Ja. Ja, also da kommt, du kriegst dann bei Tesla ist es so, dass du dann so Ranger hast, die dann, sobald diese Chips verfügbar sind, kommen die dann mit dem Tesla zu dir nach Hause und bauen in deinen Tesla vor Ort den fehlenden USB-Port.
Ja, das ist doch geil, immerhin.
Unfassbar. Ja, zumindest liefern sie die Autos aus, ne? Ja. Wie ist denn das mit deinem Elektroauto eigentlich, sag mal? Machst du das noch jeden Tag?
Ich habe einen Plug-in-Hybriden, ich habe ja kein klassisches Elektroauto. Und ich bin ein Riesenfan von Elektrofahren. Ist einfach das geilere Fahren, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe in einem meiner letzten Podcasts das Problem jetzt im Winter geschildert. Also Sommer gar kein Problem. Es ist so, dass wenn du die Heizung anmachst, bis 0 Grad und so, wird einfach die Wärme, die entsteht, aufgrund der Wärme, die bei dem Akku entsteht, wird einfach genommen und quasi dafür benutzt. Von daher ist das alles kein Problem, ist alles super. Ich kann nicht nur Gutes sagen, Aufladen ist super. Ich stöpsel ihn einfach abends ein, morgens ist er fertig, irgendwie ist alles klasse. Das einzige Problem, ich habe zwei Probleme. Erstens, mein Tankdeckel geht nicht richtig auf. Das heißt, das ist super nervig. Ich habe es auch schon dem Sven gesagt. Das ist so, du hast so ein, ich habe ja einmal den Elektrodeckel, ne? Auf der anderen Seite den Tankdeckel und dafür habe ich einen Button in meinem Cockpit. Und wenn ich den drücke, irgendwie scheint es da bei manchen Problem zu geben, dass dieser Stift nicht lang genug ist. Und du drückst auf den Knopf und dann geht's und die Klappe geht nicht auf. Weil mir einen Tipp gegeben, pass auf, einer muss den Knopf drücken und der andere muss da mit den Fingern drunter haken und dann geht das. So. Das heißt, wenn ich jetzt tanken gehe, muss ich irgendwie dem Tankdüdel sagen, hier kannst du mal bitte den Knopf drücken, damit ich überhaupt tanken kann. Das finde ich eigentlich für ein neues Auto eigentlich ein fucking Unding. Ja. Und das werde ich auch, sobald ich bei Hyundai bei der ersten Inspektion spätestens bin, werde ich das fixen lassen. Das ist aber nicht das Schlimmste, darüber kann ich absolut hinwegsehen. Aber was echt nervt ist, folgende Anekdote in kurz, weil die Community kennt die schon. Ich fahre zur Arbeit irgendwie und es war jetzt irgendwie um Winter, also um Weihnachten rum und da war es arschkalt, war es Minusgrade. Und ich fahre immer elektrisch, ne? So, ich stehe an der Ampel und ich denk so, hä? Wieso kommt da Rauch aus meinem Auspuff, danke. So, und denk, hä, wie kann das denn sein? So, und dann gucke ich, ich habe ja zwei Anzeigen, einmal wie viel E-Strom habe ich Ladung und einmal wie viel Benzin habe ich noch so. Und auch genau in Kilometern, also ne, du kannst mit deinem Benzinmotor kannst du jetzt noch 70 Kilometer fahren so. Und dann fahre ich weiter und gucke und sehe, wie mein Benzin schmilzt. Ich denke, wie kann das denn sein? Ich fahre doch elektrisch. So, ich den Sven angerufen, wie kann das sein? Das geht ja gar nicht und so weiter. Er mir erzählt, ja, das Problem ist, wenn eine gewisse Temperatur unterschritten ist, reicht die Wärme, die beim Akkunutzen entsteht, nicht mehr, um das Auto zu heizen. Und da es energieeffizienter ist, das mit Benzin zu machen, weil es einfach viel zu viel Strom kosten würde, springt in dem Moment, wo eine bestimmte Temperatur unterschritten ist und du dein Auto heizen musst, springt der Benzinmotor an und heizt das.
Kannst du das nicht ausmachen, dass dann trotzdem der Elektromotor dann halt mit einem höheren Verbrauch sich um die Wärme kümmert? Oder geht das gar nicht?
Ja, ist halt die Frage, ob ich das will, weil es ist ja momentan so, dass ich irgendwie mit meiner Akkuladung zur Arbeit und zurückkomme. Es sind ja offiziell nur 55 Kilometer so und da habe ich mal ein bisschen was übrig. Das heißt so, ne, ich fahre halt dann komplett elektrisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, so dann nur elektrisch zu fahren. Aber kann ich bestimmt irgendwie, müsste ich mal gucken.
Die Idee von einem Hybriden einfach ist, dass du tatsächlich beides nutzt, ne? Und dementsprechend ist es auch so designt, dass beispielsweise die Heizung sich jetzt Benzin bedient, wenn es einfach Sinn macht. Ne?
Energieeffizienter ist wohl. Aber was mich halt daran mehr getriggert hat, ist irgendwie, ich fahre und von diesen 70 Kilometern an dieser Ampel kam ich irgendwie zu Hause mit 30 noch an. Das heißt, der hat quasi meine gesamte Strecke in Kilometern nur für die Heizung verwendet. Und ich hatte die Heizung auf 2 von 5 Einstellungen, auf Stufe 2. Verstehe, Das heißt, der hat nur, also ich habe dann damit doppelt bezahlt. Einmal mit Strom und einmal mit Benzin für die Fahrt und nur, um mein Auto einigermaßen zu heizen. Das fand ich schon extrem abtörend. Das war mir so gar nicht bewusst, dass das so energieaufwendig ist. Ja.
Ist natürlich ein Teil des Kompromisses eines Hybriden. Ich finde Hybriden eigentlich ziemlich geil, so vom Ding, gerade wenn man umsteigt. Würde aber dann tatsächlich eher zu einem vollelektrischen greifen, weil genau solche Sachen mich genauso triggern würden.
Hätte ich auch, aber das Problem ist, ich habe keine Möglichkeit, den zu laden irgendwie, ich wohne zur Miete, da irgendwie so eine Wallbox anzubauen, weiß ich nicht, irgendwie, und Ich habe auch, da ich auf dem Land wohne, sind hier nicht viele Aufladeboxen. Ich habe auch nicht die Geil wäre war es sowieso in Hamburg, ne? Als ich da bei der Anwaltskanzlei da gearbeitet habe, da war irgendwie, konnte ich das Auto einfach vor der Tür parken und da waren fünf verschiedene Anschlüsse und das war total easy. Ne? Dann, dann ist das geil. Aber hier auf dem Land ist es so, ich habe bei mir zu Hause kann ich laden. Der nächste Lader ist irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten weg. So, und dann die Zeit zu opfern, dann da zu stehen und explizit zu warten, eine Dreiviertelstunde, bis mein Auto vorgeladen ist, das schaffe ich vom Timing her nicht. Sonst hätte ich auch mir sofort ein Elektro gekauft. Dann war das wohl ein Kompromiss für mich.
Selbst eine Schuko-Steckdose kriegt, also so eine ganz normale Haushaltssteckdose, bekommt ein Tesla jetzt schon für 55 Kilometer 8 Stunden über Nacht auf jeden Fall geladen. Oder kannst du das über Nacht nicht an einer normalen Steckdose
laden? Doch, das mache ich ja jetzt auch.
Das wird mit dem Tesla theoretisch auch funktionieren und man würde dann quasi, wenn man unterwegs ist und einen vollen Akku braucht, das Supercharger-Netzwerk probieren oder so. Das Problem an der Aussage jetzt ist, dass das alles theoretisch ist. Ich habe mir versucht, ich will unbedingt mal so einen Tesla eine Woche oder so benutzen. Einfach mal selber.
Ja, wollte ich auch mal, ja.
Genau. Und ich habe mich so umgehört und gemacht und getan. Ich wäre auch bereit, da irgendwie, weiß ich nicht, maximal 500 Euro für zu zahlen, irgendwie mal so für eine Woche, einfach weil ich gerne praxisbezogen mitreden würde über das Thema. So kann ich immer nur das sagen, was ich irgendwo lese oder in Videos gesehen habe. Aber es ist wirklich absurd, was diese Anbieter für eine Woche Tesla verlangen. Also das
ja,
ist
ich
ein
weiß
Auto,
das. Ich habe das auch mal versucht für eine Videoreihe, wollte ich das auch mal machen. Das kannst du nicht bezahlen, das ist frech.
Hat einen Wert von 55.000 Euro oder so, ne? Oder noch weniger, wenn du jetzt, es muss gar nicht so ein Performance- oder Long-Range-Doppelmotor-Ding sein, ganz normal.
30.000 kosten die Modell 3, oder?
Ich habe mal selber gerechnet mit der, wenn du halt die Hilfe vom Staat noch bekommst und so weiter, komplett runtergerechnet, zahlst du so knapp 30.000 für so ein Tesla Model 3. 28 oder so bin ich rausgekommen. Ist wirklich günstig eigentlich. Ja.
Und Leasing? Fragezeichen, man soll ja leasen, gerade E-Autos, weil die Entwicklung so schnell weitergeht. Ne?
Ja, kann man machen. Ne? Also man kann sich das dann hin und her rechnen, ob man finanziert, least, Cash zahlt, was auch immer. Ne? Aber letztendlich ist dann der Verkaufspreis dann irgendwo dort. Ne? Und bei Tesla ist ja nochmal ganz interessant, dass du so Updates wie Autopilot und so weiter ja auch optional per In-App-Kauf nehmen kannst. Und gerade bei einem Leasing ist das relativ sinnvoll, weil es da noch so ein bisschen gesetzliche Grauzonen gibt, etc. etc. Bringt mir aber alles gar nichts, wenn man es nicht mal vorher zu einem vernünftigen Kurs irgendwie probieren kann. Und das ist, verstehe ich nicht, warum das niemand anbietet. Also ich habe so ein paar Anbieter gefunden, aber die Preise sind absurd. Ich kann mir... Ja.
Ich weiß, ich habe es auch versucht.
Komischerweise für denselben Preis kann ich mir ein Benzinauto, kann ich mir einen Sportwagen leihen, kann ich mir irgendein Panamera oder so ausleihen für denselben Preis, wo ich mich frage, warum? Das eine Auto hat einen Wert von 50.000, das andere hat einen Wert von 100.000. Warum sind die Preise beim Leihen die gleichen? Ich habe keine Ahnung, warum da die Nachfrage, entweder die Nachfrage ist so gering oder das Angebot ist einfach nicht da. Ich kann es ja nicht sagen. Wenn einer von euch, der jetzt gerade zuhört, mir einen Tesla leiht, eine Woche 500 Euro, bin dabei. Ja, ist kein leerer Spruch, bin ich sofort dabei. Komme ich dann Steve besuchen mit meinem Model 3.
Ja, das ist ein Deal.
Ja.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass die Leasingrate da so hoch ist bei denen. Ich zahle jetzt für meinen irgendwie 250. Gut, ich habe auch da natürlich wegen Sven Sonderkonditionen, aber wenn ich jetzt hier beim Tesla, man weiß halt auch nicht genau, wie viel kommt da noch von ab, wegen der Umweltprämie.
Ja, das ist noch einiges, was da wieder runtergeht, ne, und so. Und
also hier steht irgendwie, wenn ich 15.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr, das brauche ich, 48 Monate habe ich jetzt auch, dann will der 370 Euro haben. Das kann nicht sein.
Was hast du denn gemacht? Diesen Long Range? Oder
nee, ganz normal, ganz einfachen ohne alles. Leasing Sonderzahlung 6.500 ist hier. Ist ein Hoch, oder? Weil bei mir, ich habe nur 4.500 zurückgekriegt. Ich glaube, das ist auch der Standard, oder?
Ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja, eben, das ist das Problem. Das kann dir keiner irgendwie so richtig sagen. Ja. Also der Tesla kostet neu, wenn du kaufst, 42.000, also 43.000 Euro. Das Modell 3 ohne alles. Und meiner, den ich jetzt habe, kostet neu irgendwie über 50.000. Ich glaube, zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Das heißt, meiner ist eigentlich teurer. Und ich zahle 250 Euro fürs Leasing irgendwie. Wie kann das sein, dass ich für das Modell 3 irgendwie 400 zahlen soll? Das ist doch
irgendwas passt da zahlentechnisch nicht. Wer weiß, was da noch nicht einberechnet wurde oder vielleicht ist es
eine Einmalzahlung. Ich war ja in Hamburg und habe das mit denen besprochen und dann kamen die auch auf so einen Wolkenbetrag, wo ich gesagt habe, nee Leute, dann könnt ihr euer scheiß Auto behalten. Die waren sowieso so arrogant und eklig bei Tesla, so ein elitärer Haufen, wo ich dann auch schon gesagt habe, bei euch kaufe ich sowieso nicht. Ey, das war also, bah.
Ja. Ja, Tesla. Das ist schon, also Tesla-Fahrer sind, glaube ich, schon so ein Schlag für sich. Wobei ich gerne auch einer von denen wäre.
Ja, ich auch.
so ein Model X oder so mit diesen Flügeltüren und dieser Lichtshow, das wird mich alleine schon irgendwie alles reizen.
Ja, da sind schon, da gibt's schon, also ich muss ja sagen, ich bin Modell Y-Typ, weil das hier ein, auch geil, ja. einer fährt hier im Dings in weiß und jedes Mal, wenn ich dieses Auto sehe, kriege ich eine Erektion. Den hätte ich schon sehr, sehr gerne, ja. Das ist wirklich eine hübsche Karre.
Model 3 in SUV, irgendwie so ein bisschen höher, ein bisschen größer. Na, aber es ist schon, ja, schon schöne Autos. Ja,
also, 57.000 kostet das.
Naja, also dieses, hast du noch nie, dieses Autopilot mal einfach selber. Ich hatte mal ein Auto, das hatte Tempomat. Selbst das habe ich nicht benutzt. Ich mag das eigentlich alles nicht, aber ich habe jetzt auch in Videos mal gesehen, dass so ein Tesla wirklich komplett eigenständig eine Autobahn wechselt. Das finde ich alleine schon aus dem technischen Aspekt so unglaublich faszinierend, dass ich das gerne einfach mal machen würde. Ich würde gerne mal einfach sagen, so, jetzt fahren wir von der A1 am Kamener Kreuz auf die A2, mach mal. Ich gucke mir das jetzt mal hier von außen an. Das fände ich super spannend, das einfach mal zu sehen.
Mhm. Ja,
also ja. Ich mach das mal, dann leih ich mir halt so ein Ding mal mit.
Ja, ich freue mich auf dein Video
dazu. Ich glaube, ich würde nicht mal ein Video machen. Es sei denn, irgendjemand sponsert mir das. Dann mache ich natürlich auch ein Video.
Hast du da mal, ich meine, mit deinen Zahlen kannst du da ganz anders rangehen. Hast du nicht mal irgendwie, ich habe das ja auch versucht, da haben die gesagt, ja, wenn du ein bisschen mehr Abonnenten, mehr Views hättest, könnte man darüber reden, aber du hast ja noch relativ wenig. Aber du kannst natürlich da hingehen und sagen, pass mal auf, ich mache ein Video, mach da ein bisschen Werbung für euren Autoverleih und dann mach mir mal einen guten Preis. Mach mal gut, was ist der letzte Preis,
musst du sagen. Hatte ich natürlich im Kopf, da mal anzufragen, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil das eigentlich ein sehr privates Interesse von mir ist. Also von daher, obwohl
mich würde interessieren.
Ich habe mal zu so einem Renault Zoe ein Video gemacht. Das ist auch irgendwie auf 250.000 Aufrufe momentan. Von daher. Ja,
die Dinger geht, also sogar meine Dödel-Hyundai-Videos, die ich gemacht habe, irgendwie sind für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen. Irgendwie 12.000 Views hat das erste, ne? Als mir.
Ja, das ist ja auch interessant. Ich habe mich auch selber für den Ioniq 5 zum Beispiel interessiert und habe auch
Videos besucht
ohne Ende. Und da gab's auch relativ wenig, aber sobald die so ein bisschen länger draußen sind, so Auto-YouTuber, die sprießen auch nur so aus dem Boden. Also mittlerweile ist jeder Auto-YouTuber, teilweise haben die Jungs keine Ahnung von Autos, was ich immer ein bisschen merkwürdig finde bei jemandem, der das hauptberuflich macht. So Auto-YouTuber gibt's halt viele, die dann halt gar nichts wissen von irgendwie, wie muss ich so ein Auto auf der Straße verhalten und so, fühle ich mich immer so ein bisschen verloren, aber da ist dann eher so dieser Blog- oder Vlog-Gedanke drin, der für viele auch super interessant ist. Wie kommt der 0815-Typ einfach mit so einem Auto klar, was macht der damit? Das ist halt das Schöne, dass es so vielseitig ist, ne? Also jeder kriegt alles, was er will, von daher finde ich das ganz nice. Mal gucken. Vielleicht irgendwann, wenn ein bisschen.
Ja, nee, das erwarte ich jetzt zeitnah von dir, Pox. Du kannst auch mal was Vernünftiges machen. Ja, deine Meister-Eder-Videos will ja auch keiner mehr sehen, wenn man ehrlich ist.
Ne? Meldet euch. Das ist das nächste große Ding bei mir. Meister-Eder.
Echt? Und Deluxe. Ja, ich habe schon letztes Video gehört, dass du gefühlt darin irgendwie total aufgehst oder gehypt bist, so.
Ja, also das ist halt ein Thema, was mich mega interessiert. Habe ich ja schon immer gemacht. Ich war ja schon immer jemand, der gerne an Sachen geschraubt hat, an Motorrädern, ein bisschen Autos und so weiter, dies, das. Und auch immer selber Sachen hergestellt hat und so. Und ich versuche das ja auch immer miteinander zu verknüpfen. Ich hatte jetzt vor kurzem erst ein Video zu so Custom Keyboards, wo man so eine Tastatur komplett zusammenschraubt und schmiert und so. Und das fügt sich alles so ganz gut ein und das ist so wirklich komplett mein Ding und von daher macht das Spaß, solange es gut funktioniert und das alles so ist, wie ich mir das denke und wenn nicht, dann werde ich vielleicht Auto-YouTuber, mal gucken.
Ja. Du hast jetzt alles gelasert. Hast du deine Augen auch gleich gelasert oder brauchst du keine Brille?
Ich habe da echt Panik vor diesen Lasern. Ich habe jetzt aktuell noch mal einen stärkeren Laser, war ich auch heute kurz zu Gange mit und so und der hat schon ein bisschen mehr Fofo und habe ich dann Glas und Schiefer mit gelasert und dann sprühen da wirklich die Funken und es knistert alles und so und du stehst da so neben und denkst dir, okay, wenn mich das Ding nur in dem entferntesten Sinne irgendwie trifft, bin ich sofort einfach tot. Ja, von daher auf jeden Fall auch Obacht, gerade bei so Maschinen, auch diese CNC-Fräse und so weiter, wo dann auf einmal so ein Fräskopf da mit 20.000 Umdrehungen die Minute dreht, ist schon alles ein bisschen beängstigend. Von daher muss man auch mal ein bisschen
aufpassen. Ich glaube, in Gefahr, nur mit M-Pox.
Ey, ne? Auf jeden Fall, ja. Genau. Irgendwann kommen dann keine Videos mehr, dann hat er sich irgendwie ein Loch ins Bein gefräst und
Ja, das ist ja kein Grund, keine Videos mehr zu machen. Also jetzt reicht's aber. Ja. Was zockst du gerade so, Pox? Wirst du Lost Ark spielen, was in der Woche rauskommt, oder ist das gar nichts für dich?
Boah, ich hätte mega Bock. Ich hoffe, dass ich mich irgendwie ein bisschen Zeit dafür freischaufeln kann, das zu spielen. Ich habe mir auch schon ein paar Videos dazu angeguckt.
Ist echt gut.
Und das sieht ja echt super geil aus. Ne? Also, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es so krass Pay-to-Win ist, weil das ja Free-to-Play ist.
Ein bisschen schon. Ich weiß jetzt noch nicht, also so einen richtigen, so richtig haben sie noch nicht reinschauen lassen. In Korea soll es wohl krass Pay-to-Win sein, aber die wollen ja eben, weil die Europäer da ein bisschen empfindlicher sind, wollen die da wohl das anpassen auf den europäischen Markt.
Ja.
Ich weiß nicht, aber es ist halt, ich will auch noch am Wochenende noch ein Video drüber machen, wo ich nochmal so auf die Details eingehe. Ich habe ja intensiv Beta gespielt. Das ist halt ein fertiges Spiel, weißt du? Es ist halt nicht so, es ist nicht wieder der 800. Diablo oder der 800. WoW-Killer, der einfach so unfertig auf den Markt geworfen wird, irgendwie weil die Aktionäre Stress machen oder weil der Publisher sagt, ihr müsst jetzt fertig werden. Sondern es ist fertig, einfach weil es schon 3 Jahre in Korea läuft. Und das ist halt so geil. Es hat eine Menge Content, auch im Endgame irgendwie. Es hat Raid-Content, es hat Solo-Content. Es ist total geil. Glaube ich, ist es auch.
Das Diablo-Feeling, ist das da? Also du kannst das ja gut
einschätzen, denke ich mal. Ja, es ist gefühlt, es spielt sich anders als Diablo, das muss man einfach sagen. Es ist, ich finde, es ist das, was Diablo sein sollte, nämlich ein Hack-and-Slay mit MMO-Elementen. Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Und wenn Blizzard nicht total verblödet ist, machen sie das mit Diablo 4. Aber was man so hört, geht das ja schon in die Richtung, ne? Das heißt, irgendwie Raid-Content richtig, auch wechselnden Content, neuer Content und so. Und das Spielgefühl ist, ja, ich weiß gar nicht. Es ist so,
ja, weil man hat ja schon viele Spiele in dieser Art gespielt und es war immer anders als Diablo.
Es ja,
war
immer ist, so ein bisschen, es auch.
Ein bisschen auch. Störrischer, so ein bisschen behäbiger. Also, du hatte nie halt diesen geilen Flow, den du bei Diablo hast, wo du einfach zusammenziehst und alles wegbombst.
Ja, das halt ist es nicht so, finde Sachen, ich. Also, es fühlt sich nicht wie Diablo, das muss man einfach sagen. Was mich natürlich auch sehr abtönt, ist dieser typische asiatische, teilweise überzeichnete Stil. Ja. Irgendwie, ich mag einfach irgendwie keine Charaktere, die Hasenohren haben und so. Das kann ich nicht gut ab. Und es war was auch
halt nicht so stark danach aus, ne? Mit diesen
Hasenohren und so. Ja, aber es gibt, also manche Charaktere. Ja. Das finde ich auch mal so ein bisschen doof. Das fand ich an Diablo 3 gut, dass du selber entscheiden kannst, spiel ich Mann oder Frau. Und so. Und bei Lost Ark kannst du die Sachen zwar personalisieren, aber bestimmte Charaktere musst du halt irgendwie so ein Mädchen mit was aussieht wie eine Barbie-Puppe spielen. So. Ja, kommst du drumrum. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Aber es spielt sich geil. Es ist so typisch asiatisch, ein bisschen überzeichnet. Das heißt, ich weiß schon mal eine Klasse. Irgendwie, ich spiele diesen Kanonier mit dieser riesigen Wumme. Das hat mir in der Beta am meisten Spaß gemacht. Das hat die geilste Spells, aber wie jeder Charakter und gerade diese typisch asiatischen Spiele ist es halt drüber, ne? Es ist alles so wie Monster Hunter. Du hast eine überdimensional riesige Waffe und alles um dich rum, ne? Fällt halt, was weiß ich, fällt scheiß Mond auf den anderen drauf. Also das
ich spiel's auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon dieses Pioniers-Paket irgendwie gekauft, weil den habe ich irgendwie Early Access irgendwie 3 Tage früher oder
genau, am 8. kannst du, also nächsten Dienstag können wir spielen.
Ja. Ja, mache ich auf jeden Fall. Mal gucken, was ich spiele. Gibt es irgendwas, wo ich Boris wieder, wie hieß er, Boris, mein Dings? Wir haben doch auch Diablo 3 zusammen
gespielt. Ja, genau. Aber in der Beta gab es noch nicht alle Charaktere, aber es gibt einen Charakter, den kann man nur weiblich spielen, diesen Magier. Und du kannst dich ja spezialisieren. Du hast ja bei jedem bis zu 3 verschiedene Wege, die du gehen kannst. Und wenn du dir mein Beta-Video anguckst, es gibt dann so einen Magier, der so auf so Wesen spezialisiert ist. So, ja, ist jetzt nicht in Richtung Necromancer, aber wie hieß die Klasse, du gespielt hast? Genau, Hexendoktor. Aber du hast auch so, ist so geil. Also so ein Spell ist so irgendwie, dass du so einen gigantischen Fuß beschwörst, der dann auf die Monster drauflatscht und so. Also schon mit Minions in irgendeiner Form. Das wäre vielleicht was für dich. Der macht doch echt Spaß. Ich habe den nur nicht gespielt, weil du halt irgendwie eine Frau mit Hasenohren spielen musstest, um den zu zocken. Aber vom Gameplay war der richtig geil.
Das habe ich bei den asiatischen Spielen auch immer. Es gibt so auch MMOs wie Terra oder so,
aber
da hast du entweder irgendwelche kleinen Schulmädchen oder irgendwelche Hamster, mit denen du dann spielen musst.
Das tört mich auch immer mega ab.
Selbst wenn du es selbst nicht spielst, dann rennen die halt überall rum, ne? Und dann bist du halt auch relativ schnell raus. Und das Komische, was Asiaten auch immer so machen, dass du gegen irgendwelche Glibber immer kämpfen musst am Anfang, wo du dich fragst, was habt ihr mit euren Glibbern?
Ja, das ist wirklich so. In jedem asiatischen Grinder sind am Anfang Glibber-Schleimgegner. Immer.
Irgendwelche Wackelpudding-Vierecke oder so. Die sind immer da und du fragst dich, warum sind die da? Habt ihr schon mal, ich habe jetzt hier auch, das fand ich ganz, ganz komisch, Guardians of the Galaxy auf der PlayStation 5 gespielt. Ja. Das sind die ersten Gegner. Glibber-Vierecke. Du fragst dich, die haben sich irgendwie bei den Japanern oder so abgeguckt. Ich weiß es nicht genau.
Ich weiß nicht, wer es entwickelt hat, aber wahrscheinlich.
Das, was ich bei den Videos jetzt bisher gesehen habe, hat mir auch optisch echt gut gefallen. Das sah sehr polished aus, sah einfach richtig geil aus. Hatte so ein bisschen Vibes von Diablo 2 Remastered, so vom Look and Feel. War gar nicht so sehr japanisch, Kaugummi, Zuckerbunt, sondern war teilweise auch ein bisschen düsterer, was ich ganz cool fand. Jetzt nicht so Path of Exile düster, aber schon ein bisschen ja, ein bisschen weniger Mickey Maus, als man das sonst so kennt.
Du könntest es so machen, also nur so als Angebot, du kannst mal reingucken, ich weiß nicht, ob deine Leute da von Get Gaming oder so mit dir zocken, aber ich werde auf jeden Fall was machen, ich streame aktuell nicht, von daher ist das so, ja, ich werde mal eine große News schreiben und die Community auch einladen, wir machen auf jeden Fall eine Event-Gilde und wir werden es auf jeden Fall dick zocken und du bist herzlich eingeladen, mit uns zu zocken,
wenn
du
Bock hast. Ich gucke,
auf jeden Fall. Ja, guck mal, ob es dir gefällt und wenn du sagst, oh, ich will da unbedingt irgendwie auch raiden und so, dann melde dich, weil, ja, also ich weiß auch nicht
Server so. Und so oder?
Ja, das Problem ist, mit Servern bin ich immer vorsichtig. Es gibt jetzt einen inoffiziellen deutschen Server. Das Problem ist nur, immer wenn ich den Server announced hatte, weil das war auch bei New World so und das war früher bei WoW so, irgendwie, dann sucht man sich einen Server raus und announced den. Und dann liest man in den Comments, ja, da sind alle deutschen Streamer drauf und dann weiß ich schon, okay, alles klar, dann hab ich jetzt Wartezeiten und so weiter. Ich werde das so machen, dass ich ganz kurzfristig gucke irgendwie, welcher Server ist schön leer, ohne Warteschleifen, ohne Lag und so. Und den werde ich dann mir aussuchen und den werde ich dann irgendwie mit meinen Jungs und den Leuten, die mit mir zocken wollen, dann
beackern. Ja, dann poste das auf jeden Fall dann auch
rechtzeitig
auf einen Blog, damit die Leute halt auch Bescheid wissen, damit ich da auch gucken kann, auf welchem Server man dann geht.
Also ich mache das am Release-Tag, am 8. Wir haben ja, wenn du dir so ein Pionier-Paket kaufst, hast du ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, 3 Tage vorher, bevor dann die breite Masse kommt, ich guck mal den kleinsten Server aus und da spiele ich. Also, und dann gibt's wieder das Gejammer irgendwie, da gibt's da nicht so viel PvP oder nicht so viele Raids, weil Raids nicht voll. Ich glaube, das ist da sowieso kein Problem. Es gibt, glaube ich, serverübergreifend Raids, habe ich gerade gelesen. Und da ist, glaube ich, der Server nicht so das Problem. Aber ja. Also ich will ihn nicht vorher announcen, weil das letzte Mal, als ich ihn announced habe und dann gesagt habe, nee, auch kein Bock auf Flag, ich wechsle, da gab es ja mega, mega Stress, inklusive Anwaltsdings und so, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. ja, das ist eine lange Geschichte, aber ja. Oh Gott. Darf ich nicht drüber reden, offiziell. Erzähl ich dir irgendwann mal. Unfassbare Geschichte eigentlich.
Sehr gut, ja.
Ja, Pokémon Arceus, war das mal für, ich weiß gar nicht, ob uns Arceus oder Arceus ausspricht, ich weiß nicht. Ist das was für dich? Nee, ne?
Nee, zum Pokémon-Dude? Also Pokémon bin ich einfach zu alt, glaube ich. Ich habe mal versucht, da reinzukommen und die Faszination irgendwie mitzubekommen. Ich war auch mal auf diesen Pokémon Go-Events in Dortmund im Westfalenpark, gab es mal diese.
Waren wir auch?
Das war auch mega krass, also das hat richtig Spaß gemacht. Und das Ding war, dass das natürlich auch komplett gezogen hat, dass ich da im Westfalenpark mit meinem Handy rumgerannt bin und da die Pokémons gefangen habe. Ich habe gar keine Ahnung, was das für Viecher sind so. Man hat sich so ein bisschen erkundigt so vorher. Aber dann waren meine Taschenplätze halt voll und ich wusste, hier im Westfalenpark gibt's ganz dolle Dinger. Habe ich mir sofort hier so Taschenplätze und all so einen Scheiß gekauft für echt. Weil es mich dann halt sofort gecatcht hat. Ne?
Ja,
und da gab's dann überall, das war mal, die Dynamik hat mir gefallen. Ne? Dann irgendwelche erwachsenen Leute, irgendwelche 40-Jährige.
Mir macht das auch mal Spaß.
Also, und so.
Gerade so.
Rennen dann von Spot zu Spot. Ne? Und da ist ein Shiny und da müsst ihr hin. Und hier Relaxo da hinten auf der Brücke. Ganz, ganz schnell alle hin und so weiter. Und das fand ich halt im Westfalenpark ganz geil. Wir sind da mehr oder weniger Zufall gewesen. Wir sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, dann nach Dortmund gefahren und haben dann da mitbekommen, dass da, weil da irgendwelche Nerds da über die Straße liefen, wo wollen die alle hin? Haben wir kurz gefragt, wo laufen die alle hin? Was ist hier los? Ja, hier Pokémon-Event im Westfalenpark und sind wir auch dahin und das war krass, einen richtig geilen Nachmittag
verbracht. Ich glaube, es ist ja 2 Jahre hintereinander, diesen Pokémon-Tag in Deutschland. Ich weiß noch, dass wir beim zweiten Mal da waren und es war also diese Dynamik, die du beschreibst, ist fantastisch. Deshalb habe ich auch mal gerne Pokémon Go gespielt, gerade zu dieser Halbzeit.
War das in ganz Deutschland oder wo waren diese Events?
Die waren, also Dortmund war das einzige immer. Also
ach, du warst dann in Dortmund, oder wie?
Ja, ich war in Dortmund beim zweiten Mal. Aber das Problem ist, es gab dann einen gigantischen, was war das? Irgendwie technische Probleme, so dass irgendwie alles nicht mehr lief. Irgendwie, das weiß ich noch. Und dann war Pokémon down da. Das heißt, du konntest es gar nicht mehr spielen. Und wir sind extra irgendwie 3-4 Stunden nach Dortmund gefahren.
Krass.
Das war sehr ärgerlich. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Da war Community dann auch da. Und es war ein toller Tag. Es war geiles Wetter. Wir haben schon einen Vlog gedreht und Maris war da, es war alles richtig schön.
Ja, waren wir wahrscheinlich zur selben Zeit da im Westen.
Ja, genau, kann sein, ne?
Ja, wer weiß. Am nächsten Pokémon-Tag sind wir wieder da. Hast du denn dieses Arceus oder?
Nee, also das Problem ist, ich habe das letzte gespielt, ich habe das letzte gekauft, es war ja quasi das Remake, ne? Hier, wie heißt es? Schimmernde Perle oder so, das war ne? Und ich hab ja damals wie hieß es, Sonne oder so, das war dann noch auf dem DS, hat mir irgendjemand ein Community mit dem DS geschickt, mit dem Spiel, weil ich da diese Hörsache hatte und ewig irgendwie krank war. Und dann habe ich das einfach durchgespielt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe es genauso so wie du mal versucht zu verstehen, den Hype. Mhm. Und irgendwie habe ich da Bock drauf gehabt. Und alles, was ich nachgespielt habe, hat mich irgendwie nicht mehr begeistert. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt schon mal eine Perle bestellt. Und es ist halt genauso wie Diablo 2. Die Kritik ist einfach, ich finde das Gameplay einfach nicht mehr zeitgemäß. Weil du machst ja nichts anderes, ne? Du machst ja nichts anderes als Pokémon fangen und Duelle. Und zwar unendlich, ja, und hier an jeder Ecke steht irgendwie, du musst durchs Gras, weil es keinen Weg gibt, und du hast 5 Pokémons auf dem Weg, die dich Zeit kosten und die du schon hast und die Anfänger-Pokémon sind. Und in der nächsten Ecke steht dann ein Trainer, du hast irgendwie 6 Pokémon, er hat 1, du hast quasi sowieso schon gewonnen, du kommst nicht an ihm vorbei, du musst gegen ihn kämpfen. Und das ist so stumpf und so immer nur dasselbe. Ja. Dass ich mich dann irgendwann ist so, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Witzigerweise ist das beim neuesten Teil, das ist anders.
Da ich weiß.
World und kannst dann aber das Komische ist, dass es zwar diese zufälligen Begegnungen im hohen Gras zwar abgeschafft haben, aber dann heißt es halt, fang halt 30 Stück von denen, da musst du halt die aktiv fangen und 30 Stück außer Deckung und 10 Stück so, und letztendlich ist es auch wieder ein Riesengrind. Und ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die das halt dann mega gut finden und ihren Pokédex da vervollständigen wollen und diese Entwicklung haben wollen und so weiter und so fort, dass diese Faszination halt geil ist und dann halt super grindy halt Bock macht, aber für Leute, die halt nicht relaten können und denen es egal ist, ob das jetzt irgendwie so ein Steinwurm, Onyx, keine Ahnung was ist, juckt mich nicht, ja. Ich habe da keinen Bezug zu diesen Monstern.
Also ich habe es mir extra nicht gekauft, weil ich das befürchtet habe, weil mich halt schimmert, also keine Ahnung, wenn du einem Pokémon-Fan sagst, ja, du machst ja immer nur das, dann sagt er, ja, das ist halt Pokémon, das ist geil. Ja. Aber für Leute, die da nicht so, wie du schon sagst, so eine Begeisterung für haben und sagen, ich bewerte jetzt hier einfach stumpf das Gameplay und ja, so geil ist diese Schere Steinpapier halt auch nicht, dass ich jetzt mich so begeistert, dass ich da jetzt irgendwie 100 Stunden reinstecke und immer nur dasselbe mache irgendwie. Also ich habe mir zum ersten Mal Arceus auch nicht bestellt, es kostet 60 Euro. Ich mir gesagt habe, das wird so laufen wie bei den Vorgängern. Du kaufst es dir, bist motiviert, spielst einen Abend und sagst dann, nee. Und dafür ist mir das Geld einfach zu schade. Obwohl, jetzt siehst du gerade, es kostet nur 50 Euro, ist runtergesetzt. Aber trotzdem.
Ist trotzdem, glaube ich, nichts für uns, eher für die
Leute, die mit Pokémon aufgewachsen sind. Ich habe auch viele gefragt, alle sagen, ja, die Grafik ist nicht so geil bei dem Neuen, aber es macht total süchtig, ist geil. Aber trotzdem habe ich gesagt, nee. Vor allem, es kommt ja jetzt nächste Woche sowieso Lost Ark raus und das will ich halt intensiv spielen. Von daher, wozu, ne? Wozu das Pokémon?
Ja, genau. Das kommt ja jetzt sowieso jetzt im Februar mit Elden Ring, kommt quasi das Dark Souls im Open World raus, wo alle riesen Bock drauf haben, irgendwann Ende Februar, ich glaube 25. oder
Horizon Zero Dawn 2, ne? Ich habe schon bestellt bei Sony, ich bin ja Sony-Influencer und das ist, haben wir wieder vorgenommen, es durchzuspielen. Eins habe ich immer noch nicht durchgespielt. Aber einfach, weil es jetzt alt ist, weiß ich nicht. Aber die Geschichte und so, ich hab da Bock drauf. Habe ich mir fest vorgenommen. Da werde ich, das werde ich auf jeden Fall durchspielen.
Ja, das spiele ich auf jeden Fall auch, den zweiten Teil, also Forbidden West.
Genau.
Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Spiel. Wenn man eine PlayStation 5 hat, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Also das sind so die drei Spiele. Lost Ark, Forbidden West und dann Elden Ring. Das sind so die drei Spiele, die jetzt in nächster Zukunft auf jeden Fall bei mir auf der Liste stehen. Aber ganz ehrlich, ich habe echt keine Zeit zum Zocken. Das ist echt super schade. Ich habe so viele Spiele gekauft, die ich nicht durchgespielt habe, wie zum Beispiel hier Guardians of the Galaxy oder eine Metroid Dread auf der Switch. Alle irgendwie so bei 1-2 Stunden Playtime. Ich muss auf jeden Fall mir da mehr Zeit aus.
Ja, ich kenne das Problem. Ich würde auch gerne mehr
zocken. Du hast dann auch, wenn du dann spielst, ich habe gesagt, ich will da eigentlich nie hinkommen, aber vielleicht können das Leute nachvollziehen. Ich habe diese komische Eigenheit entwickelt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich spiele. Und das ist echt mega nervig. Ja, ich spiele irgendwas und sage, ey, du bist 38 Jahre alt, das ist vertane Zeit. Du hast echt viel zu tun.
Du könntest
an dem Auftrag arbeiten, du könntest hier eine Recherche machen, du könntest für den Kunden noch was fertig machen oder so. Ne? Und das sind halt die Sachen, die du dann im Hinterkopf hast. Und du sagst, du sitzt hier in deinem Gaming-Zimmer und spielst hier irgendwelche komischen Spiele. Das ist ein total bescheuerter Gedanke. Und immer, wenn ich mich dann von außen in einem
Spielzeitpunkt
betrachte, aufreige ich mich selber. Ich kann es nicht abstellen. Und so kannst du es halt leider nicht genießen. Komischerweise ist es bei Serien nicht so. Also das heißt, wenn ich eine Serie gucke, ist das halt so Family-Time. Das mache ich dann mit meiner Freundin zusammen und so weiter. Und es ist halt ein schöner Abend und ich kann das alles in meinem Kopf sehr, sehr gut entschuldigen und sage, das ist halt so, das ist Freizeit, das mache ich jetzt. Oder wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, selbst wenn ich Motorrad fahre, doof in der Gegend rum, das ist alles fein. Aber sobald ich am Rechner sitze und zocke, kommt dieser komische Gedanke, der mich kaputt macht. Wenn ihr da Tipps für mich habt, schreibt es gerne bei Steve in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Irgendwelche Hobbypsychologen, vielleicht können die das knacken, wie ich das loswerde. Das ist wie so eine Krankheit.
Ja, gut, da bin ich zum Glück einschlagsfrei, aber mir ist halt einfach ein Zeitproblem. Ich würde auch gerne mehr zocken. Aber ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Wochen echt ein bisschen Gaming-müde war. Jetzt die neuen Spiele, die kommen, da habe ich halt Bock drauf. Aber ach, wieder WoW eingeloggt, oh danke. Wenn ich nicht mehr streame, ist es halt auch irgendwie so, mit der Community macht es ja immer noch Spaß, aber so alleine, bläh.
Gerade sagen, kann, Streaming ist doch eine gute Entschuldigung zu zocken. Also das,
ja, klar, aber das kann ich aktuell leider nicht. Und deshalb, ich habe in letzter Zeit wirklich viel Mobile-Games gespielt. Irgendwie, da bist du zwar immer Pay-to-Win und wirst abgezockt, aber wenn man das weiß, dann kann man da gut gegenarbeiten, so im Kopf.
Ja, aber es ist auch irgendwie schade, dass es da nichts Schönes gibt irgendwie, ne? Also das heißt, dass es immer nur irgendwie ein, zwei Wochen funktioniert, bis dann irgendwie dieser Hebel kommt und dann, ja komm, jetzt musst du Kristalle kaufen und so. Und dabei, ich finde das vom Gameplay, selbst dieser Eidler, ne, also selbst ohne Witz ein Raid Shadow Legends fand ich so ganz geil am Anfang, ne? Ja. Solange das alles einigermaßen läuft und dann diese Helden zu leveln und die haben dann meist auch ganz geile Animationen und die Kämpfe sind irgendwie cool, ist nicht super anspruchsvoll, aber man daddelt so vor sich hin, aber dann kommt halt immer genau dieser Cut, wo ich mir denke, gibt's nicht solche Spiele, wo ich einfach mal 20 Euro für bezahle und die ich dann aber richtig geil spielen kann, also so.
Gibt's leider nicht mehr, das ist das Problem. Ja, das, also ich habe ja ein Video vor kurzem drüber gemacht, ich weiß nicht, ob's gesehen hast, diese Mobile-Abzocke, wo Sacha Michel auch explizit so
die gehört dazu. Also genau, den Podcast habe ich, glaube ich, den Part gehört, wo sie darüber erzählt hat, dass das ein Kalkül ist. Ne? Also dass die Entwickler quasi genau so da rangehen, habe ich mir schon gedacht. Ne? Aber das dann nochmal von einem Entwickler bestätigt zu hören, ist nochmal eine andere Nummer, dass du dann weißt, ja, das ist so. Ne? Und das Doofe ist halt, dass es funktioniert. Also anscheinend sind so viele Menschen bereit, einfach Unmengen von Geld für den Quatsch, sag ich mal, auszugeben. Ja. Das ist gar nicht so designen, weil wie gesagt, dieser initiale Aufwand von Geld, weil irgendwie müssen die bezahlt werden, das ist mir klar, aber dann lass mir doch bitte die Chance zu sagen, hey, ich will nicht Pay-Per-Win, ich will das einfach so zocken, ich will die Alternative zu Raid Shadow.
Ja, das andere ist lukrativer, das ist dir scheißegal, was du denkst. Ne? Ja, die können einfach mit der Masche leider mehr Geld machen. Und das Zweite aus dem Video von mir jetzt, was Sascha erzählt, irgendwie, dass er sie ein Mobile-Game machen und damit zu einem Publisher gehen und der sagen, ja, Moment mal, aber euer Spiel, da ist es ja nur möglich, pro Monat maximal 200 Euro aus oder 200 Dollar auszugeben. Da könnt ihr euch mal verpissen mit, das ist viel zu wenig. Also, wie wollt ihr dann an die Whales kommen, so? Ja. Das heißt, Whales sind die, für alle, die das nicht wissen, das sind die, die irgendwie, keine Ahnung, 10.000 plus irgendwie oder weniger ein bisschen mehr aufgehen. Das heißt, die großen Fische, die wirklich einfach so viel Geld haben, dass sie das auch in solche Spiele stecken können und die damit brauchst du halt diese Wall oder diese Wand, gegen die man läuft oder diese Bremse. Und das geht, wenn man nur 200 Euro ort, dann könnt ihr, das ist nicht geeignet irgendwie euer Spiel. Das müsst ihr irgendwie Monetarisierung überdenken so. Und das ist halt, naja.
Hast du mal geguckt, hier so Trimax oder so riesengroße Twitch-Streamer, die haben beispielsweise im aktuellen FIFA tatsächlich irgendwie über 30.000 Euro reingebuttert, ja, und teilweise verbringen die dann Abende und stecken 10.000 Euro in so Packs rein und ziehen dann noch nicht mal den Scheiß, den sie da haben wollen. Ne?
Das ist halt auch
so geil. Weil es ist übersetzt ja wirklich nichts anderes als Slots. Also es ist einfach nur Glücksspiel. Ob du jetzt an einem einarmigen Banditen irgendwo im Casino hockst oder da halt dir Packs kaufst und irgendwie auf Diego Maradona hoffst oder so, ja, ist doch genau dasselbe, ne? Aber
ich meine, da profitieren ja in diesem Falle beide Seiten von, ne? Weil dieses Pack-Opening, ich weiß ja von Hearthstone, das zelebriert hat, so ein Twitch-Chat, unglaublich, das ist einfach super gut anzugucken. Von daher ist das ja auch für ihn Content, ne? Also, aber ja. Also, was Bono so erzählt hier, E-Sports-Bono, der ja der FIFA-Bundestrainer war viele lange Jahre und jetzt, glaube ich, Mainz, die FIFA-Mannschaft von Mainz 05 coacht, der Sportdirektor ist oder so, was der so erzählt, was die für Summen da bereitgestellt kriegen von den Vereinen für Ultimate Team, um ihre Mannschaften wettbewerbsfähig zu machen, das ist noch höher, ne? Da reden wir schon von sechsstelligen Summen, ne? Das ist
krank.
Wenn du wettbewerbsfähig sein willst, auf einem Niveau, wo du wirklich auch um die deutsche Meisterschaft spielst, dann
wäre auf jeden Fall meine Studie interessant, was für einen Impact das tatsächlich auf, ich sag mal, 15- bis 18-Jährige hat oder sagen wir 15- bis 20-Jährige. Also die, die ihr Leben noch nicht selber beschreiten müssen mit ihrem Geld, sondern über ihr Geld verfügen können. Das heißt, wo wir damals, keine Ahnung, für Ereignisse, Konzerte oder für Alkohol oder was weiß ich, wofür unser Geld so rausgehauen haben, würde mich wirklich meine Studie interessieren, wie das jetzt umverteilt ist auf solches Glücksspiel, was vermeintlich ja eigentlich irgendwie an Erwachsene gerichtet sein sollte, dort aber bei Kindern tatsächlich Thema ist. Also ich gehe davon aus, dass das eine nicht zu verachtende Summe ist, die da wirklich reingebuttert wird, weil die ihren Idolen natürlich nachahmen wollen. Ne? Natürlich können die keine 30.000 da reinstecken. Und die hier Trimax oder so, ich mag den persönlich eigentlich ganz gerne, so ein Podcast und so weiter, den er macht, ist auch mal ganz witzig, wenn ich den höre. Er sagt ja, er distanziert sich davon und er verurteilt das. Und
ja, das sagt Monte auch immer, ne?
Und kommuniziert ja auch, dass das alles Quatsch ist und so weiter. Ja, Montana Black hat mich verloren. Ich war ja früher Montana Black Fan, aber jetzt das, was er jetzt aktuell mit diesen NFTs, mit diesen Affenbildern abzieht, ja. Das ist, finde ich, absolut unter aller Sau.
Ich sehe immer nur die Flames irgendwie und die Auseinandersetzung da.
Ja. Also NFTs sind ja diese Bildchen, die du kaufen kannst, wo du dir quasi eine digitale Lizenz erwirbst, was per Definition in der Technik schon bescheuert ist, weil das Bild gar nicht in der Blockchain gespeichert wird, sondern nur quasi der Schlüssel oder der Link zu diesem entsprechenden Bild samt Zertifikat und das Bild als solches ganz normal in irgendwelchen Google Drives oder so gespeichert wird. Das heißt, wenn du das auf lange Sicht, sagen wir mal 20, 30 Jahre lang kaufst wie eine Wertanlage, könnte es einfach sein, dass dieser Google-Server dann down ist oder je nachdem, wo es dann gehostet ist und der Link, der in der Blockchain existiert, einfach ins Leere läuft. Das ist mal das Erste, was erstmal so prinzipiell problematisch, finde ich, an der Sache ist. Und dann kommt hinzu, dass gar keine Werte da sind. Also bei einer Aktie hast du ja irgendwie ein Unternehmen dahinter oder selbst bei einer Kryptowährung hast du ja irgendwie eine Bereitschaft, so und so viel dafür zu zahlen. Und irgendwo kann sich der Wert letztendlich ermitteln. Aber bei so einem NFT wird der Wert momentan tatsächlich von Influencern künstlich erschaffen. Das heißt, irgendjemand gibt ihm Geld und sagt, pass auf, kauf mal diese Affenbilder für 30, 40, 50, 650.000 Euro, habe ich das letztens gesehen, und poste das dann öffentlich, sodass der Anschein entsteht, dass diese dämlichen Affenbilder tatsächlich diesen Wert haben. Was der Typ dann aber nicht bedenkt, ist, dass dieses Affenbild nicht mal 10 Euro wert ist. Ja, also das heißt, das kann er sich auf Fiverr ja für 10 Euro malen lassen und das hat ja gar keinen Wert. Dieser Wert ist nicht existent. Der wird einfach von Influencern hochgescammt. Das ist eine ganz, ganz riesengroße Masche und
die ist meiner Meinung nach hochgradig.
Ist also absolut illegal, meiner Meinung nach.
Logan Paul macht das. Wie heißt der andere hier? Diese Brüste-Streamerin, wie heißt die? Amo irgendwas?
Ja.
Die so erfolgreich ist, die hat da, glaube ich, gerade 100.000 mit verdient mit einem so einem Bild. Also das ist.
Aber das ist Scam. Das ist
ja, das ist klar, ich bin schon bei dir. Ich finde das auch furchtbar. Ja.
Genau, ich frage mich wirklich, warum das nicht reguliert wird, dass es sowas wie Vetternwirtschaft gibt, etc. Ne? Aber
das kannst du, glaube ich, gar nicht regulieren, oder?
Natürlich kannst du das regulieren, indem du es einfach verbietest. Also das heißt, genauso wie du für Zigaretten keine Werbung machen darfst oder irgendwie sowas, gibt es ja Werbeverbote bei irgendwelchen bedenklichen Dingen, welcher Art und Weise auch immer. Entweder in der Art und Weise, dass es die Gesundheit schädigt, dass es die Jugend gefährdet oder was auch immer. Und da ist es ja offensichtlich so, dass du nachweislich sagen kannst, welche Zielgruppe angesprochen wird und was der Sinn dahinter ist. Also auch, man kann ja diese Bewegung von diesem Ether und so weiter nachvollziehen.
Siehst du, sind wir gleich wieder unserem Bildungsauftrag hier nachgekommen. Wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden, mein Lieber. Wollen wir noch, ich weiß doch, dass du in den Dschungel guckst. Erzähl doch mal.
Boah. Guckst du Dschungel? Ich mag ja eigentlich Trash, ne? Und so Sommerhaus der Stars habe ich super gerne geguckt und so weiter. Ich glaube, bei Dschungel, wenn du nicht von Anfang an dabei bist und das so ein bisschen außer totalen und Objektivität betrachtest, ist es schwierig, da reinzukommen. Ich habe ganz kurz geguckt und nur diese Anushka da irgendwie gesehen und Herr Harald
war also irgendwie
ganz witzig und es war mir dann irgendwie zu blöd. Ich habe dann in Deutschland so den Superstar nochmal geguckt, das war auch irgendwie dämlich und irgendwie befriedigt das mein primitives Inneres nicht mehr.
Ja.
Du guckst es bestimmt, ne?
Ich gucke das immer. Es ist schon Tradition, dass wir das gucken. Das ist unsere Dosis ACTV fürs Jahr. Aber dieses Jahr ist irgendwie auch wieder so ein Tiefpunkt irgendwie.
Bist du Harald Glöckler-Fan oder
weil alle? Nee, ich finde, diesmal ist auch überhaupt kein Sympathieträger drin. Ich finde dieses Jahr alles scheiße. Dieses Jahr ist irgendwie mehr Silikon als Gehirnzellen im Dschungelcamp. Ist wirklich so.
Wie macht sich Uschi?
Wie sich Uschi macht?
Ja. Kaffeeklatsch von Manta Manta.
Ja. Ach so, ja, die ist schon raus.
Ist sie raus?
Die schon raus. Ja, gestern, vorgestern. Ja, die sind alle sympathisch. Am schlimmsten finde ich persönlich echt diese Anushka, weil das ist so eine etipetete Reiche, weißt du? Die erzählt, ich bin ja früher als Kind schon mit Alain Delon und mich und Romy Schneider groß geworden, weißt du? Und das ist so eine, die hat ihr Leben lang irgendwie sich immer Extrawürste für alles kaufen können, weißt du? Die so, ne, die ist gewohnt, dass immer alle irgendwie ja, nach ihrer Pfeife tanzen. Und im Dschungel ist es so, sie will sich das Essen nehmen können, wie sie will schlafen können, da, wo sie will, weißt du? So, immer eine Extrawurst. Und erwartet das dann auch von anderen, dass sie auf sie Rücksicht genommen wird. Und versucht dann immer zu argumentieren. Und am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass, ja, dass alle die gleichen Rechte haben im Dschungel und damit will sie sich einfach nie abfinden. Und dann kommen so Sprüche wie, ja, ich bin ja wenigstens hier ein richtiger Star im Gegensatz zum Rest hier. Worauf ja, dann irgendwie diese Linda sagt, ja, aber du bist trotzdem mit uns allen im Dschungel. Also, dann hinterfrag dich doch mal, warum du als Star trotzdem mit uns nicht Stars gerade im Dschungel bist. Also das ist eine aber so widerliche Person.
Aber die kriegen auch nicht alle dasselbe, ne?
Nee, kriegen sie nicht.
Ich fand das bei Sommerhaus der Stars so geil, dass sie tatsächlich die Summen mal genannt haben. Da gab es irgendwie so ein Spiel und dann mussten die schätzen, wie viel jeder kriegt, ne? Und dann der Cosimo irgendwie war ganz erstaunt, dass alle anderen irgendwie so Gagen über 50.000 Euro hatten, ne? Also so, und er anscheinend da mit 10.000 oder so abgefrühstückt wurde. Das fand ich schon ganz geil, da mal so ein bisschen hinterzuschnuppern, wie viel Kohle es da tatsächlich gibt. Und ich denke, wenn diese Anushka, keine Ahnung, ich kenne die jetzt nicht so wirklich, kann ja sein, dass die deine Gage, weiß nicht, von 100.000 kriegt und irgendwie irgend so ein D-Promi dann einfach nur 20.000 kriegt und das einfach eine klassische Mischkalkulation ist, wie viel Assis du da reinsteckst. Du musst ja irgendwie so Hochkaräter dabei haben, damit die sich halt auch gegenseitig
ja, aber ein Hochkaräter ist Anushka Renz ja auch schon lange, lange, lange nicht mehr. Das ist doch, die große Rollen spielt die doch auch nicht mehr. Das ist halt, ich meine, wenn sie große Rollen noch bekommen würde, dann wäre sie nicht im Dschungel, weißt du? Das ist halt genau das Ding, so. Ja, also
kriegen keine mehr, ne? Also wenn die irgendwelche Leute anfragen, die wirklich Relevanz haben, keine Ahnung, heutzutage, wer wird da hingehen? Ich würde gerne einen Pietro Lombardi oder so da drin sehen, aber der ist sich dafür zu schade, der macht das
nicht. Braucht er ja auch nicht, der hat ja Erfolg mit dem, was er macht, ne? Der
ja,
ist
ja, eben.
Klingt ja gut, braucht er nicht.
Ist halt die
da Frage.
Da gehen
wirklich nur hin, die Leute hin, die es brauchen. Ne? Wer frisst schon gerne irgendwie Schweinepimmel? Also hat keiner Bock drauf eigentlich.
Ist so. Eigentlich, ja.
Gut, mein Lieber, dann sind wir durch. Es ging wieder viel zu schnell. Wir haben gerade erst angefangen. Schon sind wieder anderthalb Stunden rum. Irgendwie ist immer scheiße.
Yes.
Bin traurig. Fox, ich sag dir, wie es ist.
Ich bin glücklich.
Ja, ich erwarte dein Tesla-Video zeitnah.
Ja, du kennst doch hier Hans und Franz. Du hast doch hier diese super krass starke Community. Da können alle hier.
Ja, schön wäre es, wenn ich die noch hätte. Ja, es wird immer weniger.
Da hast du aber tatsächlich trotzdem noch. Muss
ich man noch ein paar.
So sagen.
Ich habe noch ein paar. Ja.
Aber es ist so, wenn ich meine 120.000 anspreche, da kriege ich tatsächlich.
Das YouTube
ist
nicht halt.
Irgendwie, dass ich hier irgendwie lutschen will oder so. Aber ich kriege tatsächlich weniger Feedback tatsächlich persönlich auf mich, als du das mit vielleicht weniger Reichweite auf dem Papier bekommst. Ne? Also das heißt, so eine Community sich aufzubauen, die tatsächlich dann auch so mobilisiert werden kann, ist auch nochmal ein anderer
Schritt. Ja, aber die Zeiten sind schwieriger und ich battle immer um Feedback, was den Podcast angeht. Die Leute sind auch ein bisschen fauler geworden. Keine Ahnung, ich habe es vor ein paar Jahren auch mal versucht. Hab gesagt, Leute, kennt ihr irgendjemand? Ich will eine Woche Tesla und eine Videoreihe drüber machen.
Ach so,
ja. Und hat leider nicht funktioniert, hat damals leider nicht funktioniert. Es gab ein Community, das fährt selber einen Tesla, der hat gesagt, ich komm vorbei und dann kannst du mal fahren.
Ja.
Das war ganz nett. Ansonsten, Uwe Kröger, vielleicht gut, ist weit von dir weg, ne? Der verkauft ja Tesla, ist auch erst guter Junge. Mit dem kann man auf jeden Fall eine nette Probefahrt machen, aber das kannst du ja bei dir auch.
Ja, nee.
Darum geht's ja nicht.
So eine Woche hätte ich ganz gerne so ein Ding, also falls jemand zuhört oder Connections hier zu irgendeinem Verleiher hat. Ich habe mal bei Next Move irgendwie geguckt. Die haben in Düsseldorf, glaube ich, hier irgendwie so stellen. Ich wollte jetzt nicht direkt hinschreiben, ehrlich gesagt. Ich dachte, man kriegt so geregelt, ich will da auch Geld für bezahlen, ist alles gut, weil das ein privates Interesse ist und ja, wie gesagt, wenn jemanden kennt, kann man mich gerne auf Twitter oder auch bei dir in den Kommentaren anschreiben und dann vielleicht klappt das ja dann. Dann komm
ja, ich würde mich freuen. Ja, gut, das ist ein Deal, Alter, das ist ein Deal.
Ja, mache ich auch dann.
Ja, gut. Ja, mein Lieber, es war wieder sehr nett mit dir. Ich hoffe, dass wir uns bei Lost Ark über den Weg laufen. Hatte ich Bock drauf, mal wieder schön mit dir zu zocken. Ansonsten wünsche ich natürlich alles Gute mit deinem YouTube-Kanal, wie immer. Und hoffe, dass du endlich von der Meister-Eder-Schiene runterkommst und wieder was Vernünftiges machst.
Ja, mal gucken.
Danke. Und ich werde deinen Scheiß natürlich verfolgen und werde dich spätestens in ein, zwei Monaten wieder anschreiben für die nächste Runde hier, ne?
Immer gerne.
Spezial. Dann mach's gut, hab einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.